Potatoes.
Happy Herrentag an alle Testikelträger, Y-Chromosomenträger und alle, die sich so fühlen. Die Coach Potatoes heute beim Herrentag am Start. Carsten ist noch voll dabei, seine Küche zu bauen. Der hat mir vorhin ein Bild geschickt. Es sieht aus, als hätte im Bunker die Bombe eingeschlagen. Aber dafür habe ich unseren Lieblingsdauergast wieder hier. Harold, grüß dich, du alter Schläfer.
Hallo, Potato Heads, hi Kälte, wie geht's?
Ja, mir geht's sehr gut. Die Sonne scheint, ich habe heute einen freien Tag. Könnte nicht besser sein. Und bei dir?
Ja, genauso. Sogar hier in Norddeutschland scheint die Sonne. Ich will nachher auch unbedingt schon raus.
Was willst du denn draußen?
Wir bauen gerade den Garten so ein bisschen um. Also ich muss noch einige Hecken scheren. Wir müssen noch Kürbisse pflanzen.
Kürbisse? Und
ja, wir haben so einen richtigen Garten, wo man auch was zu essen pflanzen kann.
So ein Nutzgarten.
Ja, und auch mit coolen Blumen. Und
Harold der Gärtner.
Co-Gärtner. Und dann ansonsten, es ist einfach, die Sonne scheint einfach. Das ist in Norddeutschland nicht so oft.
Ja.
Und das möchte ich einfach genießen. Allerdings, ich habe wirklich nicht vor, irgendwie so einen krassen Alkoholtrip hinzulegen oder so.
Nee, bin ich auch nicht so der Typ für.
Genau.
Ja, und die Sendung ist heute für alle, die nüchtern geblieben sind, nüchtern bleiben müssen. Für euch ist die Sendung heute, ich bin auch nicht so der Typ, der jetzt mit einem Bollerwagen rumrennen muss und sich die Kante geben kann. War gestern bei Freunden, da haben wir ein bisschen was getrunken, aber das reicht dann. Ne? Man muss ja nicht ausatmen lassen, ne?
Ja, obwohl wir nachher wieder im Chat so viele Leute sind und wir dann hier live ein Bier trinken würden oder so, dann wäre ich dann dabei vielleicht.
Ich glaube, ich habe gar kein Bier hier.
Schreckliche Enthüllung. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich dachte so eins, falls du mal Gäste hast, hast du bestimmt.
Nee, Bier habe ich nicht da. Ich habe Whisky da. Ich habe jetzt mittlerweile Likör da, ja, so von O'Donnells. Ja. Sowas habe ich da. Aber so ein Biertrinker bin ich eigentlich nicht. Also ja, vielleicht mal so ein Crafted Bier, wenn es mal was Außergewöhnliches. Aber jetzt so diese Standardplörre aus dem Supermarkt, da bin ich kein Freund von.
Finde ich tatsächlich auch nicht so geil. Und ich bin wirklich nur darauf gekommen, weil ich einmal ein Craft-Bier getrunken habe und dann war es halt unfassbar lecker. Das war ein IPA in Amerika.
Mhm.
Und darüber bin ich dann so in die, ja, so ein bisschen in die Craft-Bier-Szene eingestiegen. Für mich ist das so wie Wein. Ich trinke dann halt vielleicht so ein Glas.
Ja, zum Genießen.
Und reflektiere dann über den Geschmack.
Ach so, ich dachte über den Sinn des Lebens.
Dafür muss ich mehr als ein Glas trinken. Aber ich mag dieses Gefühl, auf Bier betrunken zu sein, irgendwie gar nicht.
Ich hatte vor Jahren mal einen Trip nach Belgien, weil ein guter Freund von mir, der Philipp Stoßberg, Philipp Stoßberg, der war Head Coach bei den Verviers Mustangs und hat er mich zu einer kleinen Tasting-Tour des belgischen fruchtigen Bieres eingeladen. Mm. Und die haben ja alle möglichen Geschmackssorten. Ne? Und das, ich finde das besser als eben diese Standard-Bierplörre, so wie Becks oder sowas oder dieses Pennerpilz von Löwenbräu oder sowas oder Pilsator. Da kann man wirklich mal so genießen. Ne? Ist mal was anderes.
Ja, wobei, ich finde einfach Pilsator vom Namen her geil.
Ja, aber ne, ich hab dann vor Augen die Leute, die dann so in Wartehäuschen hier Bahnhof dann da rumlungern und sich da dann gleich frühs Morgen um 9 in den Kopf drücken, damit sie vom Tag nicht mehr viel mitkriegen. Oder um den Pegel zu halten.
Die wurden pilsiert.
Pilsiert. Der Pilsator.
Ja.
Was gibt's denn so bei dir Neues?
Oh, die Saison ist jetzt endlich full blow losgegangen. Ich hatte letzte Woche, gerade wach geworden, literally, das Saisoneröffnungsspiel bei den Hannover Grizzlies.
Mhm. Du hattest jetzt auch einige Interviews rausgehauen, unter anderem auch mit den Grizzlies, nicht?
Ja. Die sind eines der interessantesten Teams in der Regionalliga Nord. Weil die halt wirklich, die haben die Fahne auf Sturm gesetzt und die wollen, das merkt man, die wollen ins nächste Level. Und sie haben so eine lineare Kurve hingelegt. Eigentlich relativ durchgehend erfolgreich. Und jetzt haben sie natürlich gefühlt alles auf Rot gesetzt beim Roulette, haben sich einen sehr starken Import geholt auf Running Back. Damit haben sie, muss man fairerweise sagen, auch nur eine Lücke gefüllt, die sie sowieso hatten, weil ihr deutscher Running Back, den sie jahrelang hatten, Kai Ruhe hieß der, sensationeller Running Back, der ist retired. Und sie haben quasi mit dem Import eine Schwäche, die sie im Team hatten, ausgeglichen. Aber mit einem Running Back, der so unfassbar sportlich ist, so unfassbar athletisch, Breon Allen heißt der Typ, der macht Sachen, das habe ich auf dem Level und ich sag mal vorsichtig zwei, drei Levels drüber noch nicht gesehen. Und gerade der Gegner letzte Woche ist auch ein sehr interessantes Team, die Lions 2, Braunschweig Lions 2, ein unfassbar gut gecoachtes Team. Und die haben es nicht hinbekommen, diesen Ami halt einfach zu stoppen.
Ja.
Und er hat noch nicht mal, die haben noch nicht mal so tief in die Trickkiste gegriffen. Die Grizzlies waren ein paar Mal Direct Snap auf ihn und haben ihn dann halt nach Daylight laufen lassen. Und die Lions sind eine verdammt gute Mannschaft. Das kann man nicht anders sagen. Aber sie haben es nicht hinbekommen, den irgendwie zu containen. Und ich frage mich, wer in der Regionalliga so gut Defense spielt, dass er da halt irgendwie mithalten kann.
Ja, in der Regionalliga Ost haben ja die Bulldogs jetzt gegen die Magdeburg Virgin Guards gespielt. Und was soll ich sagen? Es war ein grandioser Shootout von 80-0, den die Spandauer da hingelegt haben. Ich habe nur so ein, zwei Best-of-Video-Schnipsel gesehen und das sah auch in diesen Spielzügen aus, als würde Magdeburg da im Prinzip nur zugucken. Aber 80-0 ist schon echt eine Hausnummer.
Ja, Tampa 2 Films hat er was gemacht.
Ne? Richtig, genau, Tampa 2 Films, über die habe ich das gesehen. Die verlinken uns ja dann auch regelmäßig bei Instagram. Vielen Dank dafür. Und ja, kranker Scheiß. Also, was soll man dazu sagen? 80-0 in der Regionalliga ist eine Ansage.
Ja, und ich hatte wirklich das Gefühl, dass Spandau war es, normale Geschwindigkeit läuft und wie du schon gesagt hast, das war die beste Zusammenfassung, die man dazu sagen kann. Magdeburg guckt halt ein bisschen zu. Ich sehe da so Tackle, die zu früh aus dem Block rausgehen. Überhaupt die ganze O-Line kommt mit dem Kopf hoch. Das war gut, vielleicht war es gegen Ende, der Clip, den ich gesehen habe, und die waren einfach fertig. Das passiert ja ganz automatisch gegen Ende. Aber ich hatte das Gefühl, die haben aufgesteckt.
Ja, das ist das, was man halt oft sieht bei Linern, die nicht so gut gecoacht sind, beziehungsweise eben halt auch die Muskulatur dafür nicht haben, dass sie nach dem Snap sofort halt hochkommen und durchgedrückte Beine haben. Und das ist ja dann immer schon das Zeichen für erfahrene Line-Coaches, nicht so gut. Da müssen wir nochmal ran.
Du hast ja die Highlights auch gesehen.
Ja.
Was würdest du jetzt mit der Line von Magdeburg konkret als erstes machen, weil die Physis scheinen sie zu haben.
Naja, das, was du eigentlich immer üben musst, und das mache ich mit den zwei Teams, die ich gerade betreue, halt auch, Takeoffs. Gerade bei der D-Line ist es dann halt wichtig, dass sie tief bleiben und je nachdem, was du für ein System spielst. Ne? Wenn sie dann halt durchs Gap rushen sollen, müssen sie halt tief rein, sich skinny machen. Ansonsten, wenn sie halt Gap-Control spielen, ne, dann schnell die Arme in den O-Liner rein und kontrollieren, an die Schulter gehen, über die Schulter gucken und sich dann schnell lösen. Aber das bedeutet eben Oberschenkel und Unterrücken die Muskulatur trainieren und halt Fußarbeit. Ne? Fußarbeit und dann als Sahnehäubchen, und das gilt dann halt auch für O-Liner, dann Handplacement.
Okay.
Aber das ist schwer, das dauert lange, das dauert Jahre und wir wissen halt, wie das ist in vierte und dritte Liga. Du hast nicht immer alle Liner da, du fängst immer wieder von vorne an, weil dann mal immer wieder Leute mal ein, zwei Wochen nicht da sind und dann hast du sehr schwer eine Progression und Fußarbeit reinzukriegen ist somit das Schwerste, was du überhaupt machen kannst.
Ja, weil das muss ja ein Automatismus werden, das heißt, du musst es ja unfassbar oft wiederholen.
Richtig.
Und dann hast du, selbst wenn du motivierte Leute hast, die das dann halt zu Hause weitermachen, hast du halt vielleicht so ein Was-Hänschen-nicht-lernt-Effekt, wenn sich da irgendjemand was Falsches beibringt.
Ja.
Nö, kann ich verstehen.
Ne, und je älter sie werden, desto schwieriger wird es halt nicht, wie du gerade gesagt hast. Hänschen und Hans.
Ja, ja.
Ich habe jetzt gehört, du bist wieder fest bei den Paderborn Dolphins als Stadionsprecher eingebucht.
Oh ja.
Was hast du für eine Verbindung zu den Paderbornern? Was bindet euch?
Auf der einen Seite ganz klar das Geschäft und auf der anderen Seite bin ich ein ehemaliger Teamkollege vom Präsidenten der Paderborn Dolphins.
Ah, Vitamin B.
Nee, gar nicht mal so richtig. Ich glaube, ich war schon mal, ich habe da auch schon mal den Stadionsprecher gemacht, bevor David da so eine tragende Rolle hatte. Aber das hat den Weg natürlich erleichtert. Ich denke nicht, dass das der Hauptgrund ist, aber es hat den Weg erleichtert. Und ich freue mich auch mal wieder ihn zu sehen, tatsächlich.
Und du bist jetzt bei jedem Heimspiel da, oder wie?
Ich bin bei jedem Heimspiel da, genau. Ich musste noch was rumtauschen. Deshalb auch vielen Dank nochmal an die Ritterhude Badgers und die Rockets, dass sie da mir einen Tausch, na Quatsch, die Ostholstein Vikings waren das, mit denen ich da tauschen musste, dass sie das so ohne weiteres mitgemacht haben. Da habe ich jetzt dann andere Spieltermine bekommen, damit ich gerade letzte Woche das Preseason-Game gegen Langenfeld moderieren konnte. Und ja, da bin ich jetzt jedes Heimspiel am Start. Dank der Kulanz dieser Teams, die mich auch schon gebucht hatten, wo ich einfach gesagt habe, yo, ihr habt mich angerufen oder ich habe gerade getextet, da bin ich gerade auf dem Weg zur Arbeit gewesen und habe einfach mich im Kalender verguckt und habe einen Termin doppelt vergeben. Das ist mir
Ja.
eigentlich auch dieses Jahr das erste Mal passiert.
Wie lange fährst du denn eigentlich immer von deiner Heimat aus bis nach Paderborn?
Ziemlich genau 2,5 Stunden.
Das ist ordentlich.
Ja.
Fährst du mit Auto, nehme ich an.
Ich bin da mit dem Auto unterwegs, ja. Praktisch ist es, wenn ich sowieso am Abend vorher in Bielefeld was gemacht habe bei den Bulldogs, weil dann schlafe ich da irgendwo und Bielefeld und Paderborn ist nur 30 Kilometer auseinander. Das ist sehr praktisch. Wenn ich vorher in Gießen war, ist es auch sehr angenehm, weil Gießen ist, glaube ich, nur 2 Stunden von Paderborn weg. Und in Gießen kann ich halt natürlich in meinem alten Elternhaus schlafen und dann einfach easy nach Paderborn fahren. Ist auch eine sehr schöne Fahrt. Also das muss ich auch nochmal
Dass
sagen.
deine
Und
Frau das immer alles mitmacht.
die ist Bielefelderin. Also wenn wir
Ah.
in Bielefeld
Aber
sind.
Bielefeld gibt es doch gar nicht. Das ist doch so eine Stadt, die es gar nicht gibt.
Oh doch, die gibt's.
Das ist auch eine große
Und
Lüge. Deepfake.
hübsche Frauen gibt es da definitiv auch. Und ja, es ist aber auch eine sehr schöne Fahrt. Von Bielefeld nach Paderborn oder Paderborn nach Bielefeld oder auch Hannover. Oh, das war eine wahnsinnig schöne Strecke. Hannover nach Paderborn durchs Weserbergland. Ich fahre selber nicht Motorrad, aber ich kann jeden verstehen, der ein Motorrad hat und die Strecke gerne fährt. Es ist unschön.
Ich wurde ja Samstag, also für letzten Samstag, von den Tolense Sharks mal angefrafht, ob ich spontan Lust gehabt hätte, Stadionsprecher bei denen zu machen.
Und was hast du gesagt?
Leider hatte ich an dem Tag keine Zeit, weil ich war bei Berlin Thunder, bei dem Camp, da hatte ich schon zugesagt, da wurde ich eingeladen. Und dann hatte ich abends noch einen Geburtstag, wo ich gerne hin wollte, von meinem besten Freund. Da ist also Schleiße mir auch ein bisschen wichtig. Aber ich habe gesagt, naja, wenn es irgendwo anders halt passt, dann würde ich das schon mal gerne in Angriff nehmen. Ich habe die Spieltermine zugeschickt bekommen. Ich habe jetzt bloß noch nicht abgeglichen, welche Termine ich da frei habe. Weil ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich bin ja jetzt nicht nur bei den Cobra Ladies, sondern ich bin jetzt auch bei den Berlin Bears einmal die Woche und mache dann natürlich auch die Game Days mit.
Ja, das habe ich mitgekriegt und da habe ich auch gleich noch eine Frage, aber erzähl mal.
Ach so, okay. Dann merk dir die Frage noch ganz kurz und dann kannst du sie gleich im Anschluss stellen. Ja, und jedenfalls die Teambetreuerin, die Ulrike, hatte mich dann gefragt, was sie tun muss, damit ich vorbeikomme. Also ich komme gerne vorbei, ich muss nur noch die Termine checken. Hab dann aber auch gesagt, ich bin vielleicht nicht so der seriöseste Stadionsprecher. Also da könnten dann auch mal irgendwie Flachwitze bei rumkommen oder sowas. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, so als professioneller Stadionsprecher, nimmst du dein eigenes Equipment mit? Sorgst du dafür, dass, also bringst du die Mucke mit? Musst du die Mucke abspielen oder wie machst du das?
Nein, ich habe gar nichts. Und das sage ich auch von vornherein immer dazu. Ich habe gar nichts. Die Teams, die müssten das Audio-Equipment stellen. Und tatsächlich ist es häufig so, dass die ja irgendwelche Kontakte zu irgendwelchen Soundleuten haben und deshalb besseres Zeug haben, als ich bereit wäre zu kaufen oder zu leihen. Und das gehört meistens dem DJ. Weil gerade bei Mannschaften, die ein bisschen besser organisiert sind, ist der DJ auch einer, der, für den ist es eine Bühne. Und auch häufig eine Werbeplattform. Und die sind meistens wirklich sehr gut ausgestattet. Und ich kenne mich mit Sound überhaupt nicht aus. Ich weiß ungefähr, was mit der Stimme passiert, wenn ich in welchem Winkel ins Mikro spreche. Klar, das benutze ich. Aber ansonsten bin ich auch der letzte Typ, der irgendwie eine Anlage aufbauen sollte, glaube ich.
Ich glaube, ich würde das auch gar nicht koordinativ hinkriegen, quatschen und mich dann gleichzeitig um die Mucke kümmern. Ich bin ja dann immer schon überfordert, wenn ich hier bei meinem Soundbrett hier noch irgendeinen Einspieler hier reinpacken will. ohne das dann ins Stottern zu kommen.
Ja, das hat nicht nur irgendwas mit Koordination zu tun. Das war ja ganz früher so, dass der irgendwie das Stadion unterhalten hat, den einen Regler mit der einen CD dann halt immer hoch und runter gefahren hat und nebenbei gelabert hat. Ja. Dementsprechend war auch die Qualität.
Sowohl vom Labern als auch von der Musik.
Korrekt. Und damals hat man aber sowieso auch nicht so sehr auf das geachtet, was der Typ sagt, weil der wahrscheinlich einfach einer von vielen war, die gar nicht so richtig Ahnung haben von dem Sport. Und die, die was wussten, haben sich sowieso eher untereinander unterhalten. Und heute ist es halt zum Glück etwas anders. Wenn sich heute jemand um die Musik kümmert, dann hast du, nicht garantiert, aber auf jeden Fall jemanden, der theoretisch die Beatdrops so packen kann, dass sie halt wirklich gut liegen, der gucken kann und fühlen kann, was für eine Musik die Leute im Stadion jetzt wohl hören wollen. Und wenn du dich dann auch noch gut da mit dem eingroovst, dass du halt gerade nicht über die Beatdrops laberst, dann ist es eigentlich wirklich eine sehr runde Sache.
Mhm. Ja, ich bin dann gespannt, wie ich das dann so hinkriege, wenn es dann klappt. Ich werde dir dann davon berichten.
Musst du denn die Mucke machen?
Weiß ich nicht. Ich wurde nur gefragt, ob ich den Stadionsprecher machen will. Ich habe jetzt noch keine weiteren Hintergründe erfragt, aber das wäre dann so ein Thema, da ist mir jetzt gestern so eingefallen. Ja, was machst du denn jetzt? Also, weil die sagten, ihr Stadionsprecher wäre am Samstag rausgefallen, deswegen haben sie mich gefragt und dann habe ich mich auch gefragt, was müsste ich jetzt mitbringen? Muss ich jetzt einen Laptop mit Mucke mitbringen oder keine Ahnung? Und dann halt, ja, wie machst du das? Mucke und labern, das klappt irgendwie nicht. Also, ne, stolperst dann über deine eigenen Sätze und machen dann keinen Sinn, während du da an den Reglern rumhantierst.
Ja, das ist ganz interessant, weil ich habe gerade gestern so ein ähnliches Gespräch schon mal geführt. Und zwar der Christian Schimmel, mein werter Kommentatorenkollege, der ist jetzt dieses Jahr dreimal, glaube ich, hat er das gemacht, Stadionsprecher bei den Cologne Falcons und wird, glaube ich, in 2 Wochen oder so sein Debüt da haben. Und er rief mich gestern auch an und fragte, hey, ich habe eine Frage, wie machst du das? Und worauf muss ich denn so achten? Und ich finde es immer cool, wenn das irgendwie Kumpels von mir sind, die das jetzt neu machen, weil das ist ganz anders als normales Kommentieren.
Ja.
Und es kann wirklich sehr, sehr, jetzt fehlt mir das deutsche Wort, aber es kann sehr rewarding sein. Es kann aber auch einfach sein, dass gerade wenn man so analytisch an den Football rangeht, wie Christian oder auch du, dass es für einen halt überhaupt nichts ist, weil der Fokus liegt halt auf dem Entertainment.
Das habe ich mir nämlich dann halt auch gedacht. Jetzt nur rein das Spiel zu kommunizieren, was da jetzt passiert, nur welche Formation, wie viele Backs wie viele Running Backs im Backfield, was machen die da jetzt, ist dann vielleicht ein bisschen trocken, als dass man dann halt auch mal so ein paar Zoten reißt, ne, und einfach mal so ein bisschen Stimmung macht. Und das ist ja das letztendlich, was ein Kommentator oder ein Stadionsprecher auch machen soll, finde ich, die Crowd ein bisschen anheizen, damit die Spaß hat und dass sich ein gutes Feeling auf dem Platz verbreitet.
Auf jeden Fall. Also ich finde, der Stadionsprecher ist der erste Cheerleader.
Mhm.
Und da muss man halt gucken, wie man sich da wohlfühlt. Und ich finde auch, also es gibt ja manche Leute, die sind da irgendwie despektierlich der Gegenmannschaft gegenüber. Ich finde, das sollte man auf einem Level machen, dass die Gegner da auch Spaß drüber haben können. Man kann auch frech sein, man kann wirklich auch sehr frech sein und auch unterm Strich wirklich sehr fies, aber man muss vorher, finde ich, den Gegner so auf seine Seite geholt haben, dass er dann selber drüber lacht. Das ist halt, ist wie ein Roast.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also soll schon so ein bisschen Respekt sein, aber klar, ne, wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen und da muss jeder wissen, okay, kann passieren. Ne? Also ja, ich hatte dann auch gefragt, ne, weil ich gesagt habe, ich werde hier nicht der Seriöseste sein und hier nur bierernst daherkommen. Ja, solange nicht rassistisch und sexistisch bin. Hallo, mit wem redest du denn hier?
Ne? Ja.
Also das gehört sich ja wohl von selbst.
Genau.
Naja, aber einen Stream kommentierst du nicht. Du bist jetzt nur live im Stadion und man kriegt dich jetzt nicht im Stream zu hören, oder?
Also man hört mich im Stream meistens, weil die Audioeinstellungen so blöd sind, dass der Stadionsprecher lauter zu hören ist als der Kommentator. Aber leider nicht geplant im Stream. Und das finde ich wirklich sehr schade. Ich hätte gerne die Gelegenheit, nochmal vielleicht 1, 2, 3, 4 Streams zu kommentieren, bevor es dann im Herbst wieder Richtung The Zone geht, weil es ist was ganz anderes,
ja.
Football von einem von einem Bildschirm heraus zu kommentieren, als wirklich das ganze Stadion zu sehen.
Ja.
Und anhand der Anzahl der Safeties oder irgendwas sehen zu können, was da für eine Defense gespielt wird und quasi vorher zu plotten, was passiert da jetzt wahrscheinlich.
Ja, das ist ja mal das eine. Also erstmal würde ich ja sowieso gerne mal dich in einem Stadionsprecher Action live sehen. Das würde ich mir mal gerne geben wollen. Aber es ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass du das in Berlin machen wirst.
Also, ich sag mal, man soll ja nicht über laufende Geschäfte irgendwie reden, aber ich stehe in Verhandlung mit den Berlin Thunderbirds.
Mhm.
Die haben, also die haben mir gesagt, sie wollten dieses Jahr die Game Days etwas größer auffahren.
Ja.
Und ich meine, die spielen ihren Home Opener übermorgen. Und am 28. habe ich allerdings Kapazitäten. Und es ist natürlich, es ist eine ganze Menge Holz, weil ich habe gesagt, bitte, also die Fahrt wäre halt schon cool und dann halt noch so ein bisschen Gage on top. Ich weiß nicht, ob es zustande kommt, aber wenn ja, dann bin ich am 28. da.
Die Cobra Ladies hätten auch Interesse.
Ja, also Fahrt und ein bisschen Gage.
Ja, aber nochmal auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast. Ein Spiel auf dem Bildschirm zu kommentieren ist nochmal was ganz anderes. Da würde ich dir absolut recht geben, weil gerade bei dieser Entertainment-Football-Unterhaltung, wo du ja immer nur die etwas nähere Ansicht in der Nähe des Balls hast, siehst du halt nicht, welche Formation gerade gespielt wird, wo was rotiert, wie sich ein Spielzug aufbaut. Du siehst halt immer meistens nur den Ballträger und dann kommt dann irgendwo der Tackle her.
Richtig.
Daraus zu kommentieren, wird dann halt, würde ich auch sagen, schwierig oder herausfordernder.
Ja, auf jeden Fall.
Wie machst du das? Hast du da irgendwie Geheimtipps?
Also ich habe mir jetzt angewöhnt, auf den Schiedsrichter zu achten, der auf der Gegenseite ist und die Chain dirigiert. Da weißt du dann ungefähr schon, wie viele Yards das sind. Ich habe aber jetzt in Hannover erfahren, am eigenen Leib, dass der teilweise nochmal so um 2 Yards nach vorne oder nach hinten korrigiert.
Ja.
Und ich denke, in der NFL wird das wahrscheinlich nicht passieren.
Da hast du ja meistens noch diese virtuellen Linien dann eingeblendet, was das Ganze ja nochmal ein bisschen einfacher macht.
Ja, stimmt, aber auch nicht in dem Moment, wo der Spielzug losgeht. Dann nehmen die nämlich raus.
Mhm.
Und ich habe, weil es halt alles so Close-Ups sind, häufig überhaupt keine Referenz, wie viele Yards das jetzt gewesen sind.
Ja, ja, das ist halt immer so die Schwierigkeit, gerade dann so bei Runs, wo der Spielzug ja im Backfield losgeht.
Mhm.
Ja, klar, macht er so ein paar Yards, aber dann halt bis zur Line of Scrimmage sind das ja dann immer noch Negativ-Yards. Erst ab LOS sind es dann 0 Yards und darüber dann Plus-Yards. Aber du hast nicht genau gesehen, wie viele Plus-Yards sind das jetzt eigentlich, wenn du nicht die Striche mitzählst.
Richtig, und die Striche sind auch sehr schwer mitzuzählen, weil die O-Line halt nicht so ist wie eine, in Anführungszeichen, gewöhnliche deutsche O-Line, die sich auch bei Run-Plays mehr oder weniger so in Line of Scrimmage-Nähe aufhält.
Die sich nicht bewegt.
Genau, die bewegen sich halt richtig hart nach vorne und auf einmal, du checkst mal eben ab, wer den Ball in der Hand hat und dann denkst du, okay, jetzt ist er am Center, das heißt, er muss bei der LOS sein, aber nein, der Center ist schon 3 Yards downfield oder nein, der Center spielt gegen Dame Kung Su und ist 2 Yards im Backfield gewesen und man sagt dann so einen von wegen, ja, 6 Yards Raumgewinn und am Ende waren es nur 2.
Richtig.
Weil es halt einfach ganz, ganz anders aussieht oder auch andersrum. Du denkst, okay, ich denke schon mal einen Spielzug weiter, was machen die jetzt? Gleich, die haben einen dritten Versuch, ja, wird zu 3. und 6 und dann haben die aber 3. und Inches und machen Quarterback-Sneak und das Ganze ist gar nicht so spannend, wie ich das den Zuschauern jetzt erzählt habe.
Ja.
Das ist schon eine große Herausforderung. Und ja, Tricks, einerseits halt auf den Schiedsrichter zu peilen, andererseits gibt es Statistik-Tools von der NFL selbst, die sind fast noch schneller als die Networks selbst mit der Übertragung der Yard-Zahlen und das lasse ich dann nebenbei laufen. Aber das ist dann auch kein Gerät von The Zone, was ich irgendwie habe, sondern es ist mein privater Laptop im Internet, im WLAN, wo ich dann halt gucke, was ist da jetzt eigentlich gerade passiert. Und die Herausforderung, das wollte ich noch eben zu Ende sagen, ist, dass man die Analyse des Spielzugs gerade in der Konferenz eigentlich so in 2 Sätzen gemacht haben muss, weil du hast halt nicht, wie wenn du den Broadcast hast und das Einzelspiel hast, quasi so diesen Überflug von der Cam, von der On-Top-Cam, wo du dann erzählen kannst, was eigentlich gerade alles passiert ist, wo dann Tony Romo anfängt, mit dieser komischen Tafel dann rumzumalen und du als deutscher Kommentator hast halt alle Zeit der Welt, alles Mögliche zu erzählen, sondern du musst im Prinzip in dem Moment, wo die rausgehen, schon analysiert haben, wie weit ist der Raumgewinn und was ist da passiert, damit du halt vielleicht die 2 Sätze Zeit hast, bevor du den nächsten Spielzug kommentieren musst.
Und wie schnell hast du diese Daten aus dieser Datenbank, von der du gerade erzählt hast, von dem NFL-Tool, wie aktuell ist das?
Ich würde sagen, 4 Sekunden nach dem Spielzug ist es drin.
Das ist aber geil.
Ja.
Also damit kann man schon was anfangen.
Ja, es hängt teilweise bei Possessions. Das heißt also, wenn du einen Fumble hast, dann wird da nochmal, glaube ich, für 10 Sekunden oder sogar eine halbe Minute auf jeden Fall genug, um einen ins Stolpern zu bringen beim Kommentieren, eine Possession mit dem Raumgewinn vor dem Angriffswechsel halt gezeigt. Und zeigt dann gegebenenfalls auch mal kurz First Down, aber für das Team, was bis dato im Ballbesitz war. Und ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Wenn ja, hoffe ich, dass sie das fixen. Aber ansonsten, das hat mich auch das ein oder andere Mal fast blamiert, weil ich dann irgendwas von First Down erzählt habe und ja, war es auch, aber halt für die anderen. Da konnte ich dann rhetorisch noch irgendwie die Kurve kriegen und ich glaube, nur wer mich kennt, weiß, was ich eigentlich sagen wollte. Aber ja, da hat es noch seine Schwächen und es ist natürlich auch nicht so praktisch, weil es natürlich immer noch ein paar Sekunden Delay ist im Vergleich zu dem, was tatsächlich auf dem Feld passiert. Das heißt, ich muss ja da auch irgendwas sagen und kann nicht darauf warten, dass es da dann halt steht. Sondern ja, da muss ich mich einfach noch ein bisschen mehr eingrooven, war ich mit mir selber auch nicht zufrieden.
Naja, irgendwann entwickelt man dann ja vielleicht so rhetorische Tools, um so ein paar Sekunden zu überbrücken. Man kann ja erstmal analysieren, was ist passiert, um dann zu sagen, wie viel Gewinn ist dabei rausgekommen.
Ja.
Ja, ich glaube, das macht dann die Übung. Ich meine, ne, wir Podcaster, wir müssen dann auch immer irgendwie gucken, was labern wir jetzt, ne? Das kommt dann aus der Lameng.
Ja, das stimmt. Und da muss man wirklich sagen, wenn man unsere ersten Podcasts anhört, ich habe deine Vintage-Podcasts nicht gehört. Ich bin ja irgendwie so, da gab es ja schon ein Jahr irgendwann eingestiegen, als ich dann zum Potato Head wurde. Aber meine ersten Podcasts würde ich mir jetzt auch nicht mehr anhören. Die waren scheiße. Und alles, was man am Anfang macht, ist halt nicht gut.
Ja, ne, man wächst halt rein. Bei uns war die größte Schwierigkeit eigentlich dieses technische Thema, die Soundqualität. Ja, die
Ja.
klang am Anfang noch grottig, weil wir einfach nur so eine USB-Mikrofone hatten. Erst später habe ich mir dann hier so ein Preamp gekauft, um das Signal durchzuschleusen und ein besseres Mikrofon, damit dann halt einfach nachher auch die Tonqualität stimmt, weil gerade beim Podcast hört das Ohr halt mit. Das ist das Medium, worüber es transportiert wird und das muss dann halt stimmen.
Ja.
Na, da muss man halt auch leider ein bisschen Geld investieren. Übrigens, hast du Interesse an einem gebrauchten Preamp?
Wieso gebraucht? Wieso verkaufst du den?
Ich würde mir gerne neue Technik kaufen.
As simple as that?
Ja.
Wie teuer ist?
Also das Ding ist jetzt ein halbes Jahr alt. Ich hab 500 € für bezahlt. Könnt ihr einen Freundschaftspreis machen. Und dann würde ich mir nämlich von derselben Firma einfach die neueste Generation kaufen.
Du hast ja gesagt, ich kann mich noch erinnern, als du das Teil gekauft hast, das war ja dein ganzer Stolz. Das war auch
Ja.
das, was du mit auf Sylt hattest, ne?
Ja, es ist auch immer noch geil, aber es gibt halt Neueres. Also das Ding ist immer noch Top-Qualität. Ich benutze es gerne. Der einzige Nachteil ist jetzt halt, das Ding ist halt groß und es kriegt keine Updates mehr. Brauche es auch nicht, weil so wie es jetzt ist, funktioniert es ganz gut. Aber die neuesten Dinge haben dann halt noch ein bisschen mehr digitalen Schnickschnack. Das
Was
ist das
kann
Einzige.
was kann das Ding jetzt genau?
Also du kannst 4 Mikrofone anstöpseln, du kannst das Ding auch mit ein bisschen Trickserei ohne Steckdose betreiben.
Ja.
Es verstärkt gleich dein Signal, beziehungsweise macht das Signal gleich schön hörbar. Du musst es danach nicht mehr nochmal nachbearbeiten. Das kannst du für 4 Mikrofonkanäle halt separat einstellen. Ne? Du kannst ein digitales Signal mit dazu packen von deinem Laptop, so wie ich das jetzt auch mache. Du läufst über meinen Laptop in den Preamp und der nimmt das direkt auf.
Ja.
Ne? Deswegen brauche ich ja Audacity nicht mehr. Der Kasten nimmt das direkt auf. Ich habe eine SD-Karte drin, eine Mini-SD, nee, Micro-SD-Karte drin. Und ich kann dann zum Beispiel Sound-Samples raufpacken und das klingt dann ungefähr so.
Weiß ich nicht, Digga.
Ja, kannst du dann halt mit einspielen. Okay. Du kannst Bluetooth anbinden. Ich weiß nicht, ob du das schon mal bei uns gehört hast. Dann kann ich ein Telefongespräch mit reinholen über mein Handy.
Das habe ich tatsächlich mal gehört, ja.
Na, und sind ganz nette Spielereien. Und ja, und bei dem neuen Gerät, dann hast halt noch ein bisschen mehr digitalen Schnickschnack mit drin. Eine weiße Habenfetzt.
Na klar, aber ist das so ein Teil, damit könntest du dann auch Bilder reinschneiden, quasi nee. wie so ein Matz-Ding?
Nee, das nicht. Das sind dann nochmal andere Geräte. Das ist jetzt nur wirklich rein für Audio-Podcast-Aufnahmen. Na, und dann hast du, wie gesagt, vier Mikrofon-Line-Ins. Du kannst eben noch der Laptop dazu packen. Und wenn du dann über Zoom ein Gespräch hast, kannst du ja sonst wie viele Leute noch mit reinpacken. Mhm. Und du hast eben noch ein Bluetooth-Line-In und Line-Out.
Das ist richtig cool. Ich denke wirklich mal hart drüber nach. Ich wollte mich da nämlich mal verbessern. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der Mac das nicht vielleicht sogar irgendwie sowieso kann.
Naja, das Problem ist meistens dann halt, wenn du wirklich nur so ein USB-Mikrofon hast. Also klar kannst du dann sowas wie Audacity da halt mitlaufen lassen. Dann musst du es aber im Nachgang nochmal bearbeiten und dann die Soundeffekte raufpacken. Mhm. Sparst du dir mit dem Gerät.
Oh. Hm. Okay. Also du hast mich ich bin auf jeden Fall interessiert. Das Problem ist, wir fliegen im Juli nach Kalifornien und ich bin pleite jetzt gerade. Ich wollte eigentlich einen Dieselpartikelfilter, aber dadurch, dass ich, das haben wir ja auch bei euch im Podcast besprochen, quasi zweimal die Flüge für New York buchen musste, ist meine Einmalzahlung für den Inflationsausgleich halt komplett weg, solange bis ich es schaffe, von den Versicherungen mein Geld zurückzubekommen, Reiserücktrittsversicherung, was wahrscheinlich nichts wird. Ah. Aber ja, deshalb, also ich brauche eigentlich für meinen Audi einen Dieselpartikelfilter und TÜV und
verstehe.
Hab das jetzt auch nicht.
ja, diese ungünstigen Ausgaben. Ja, ich habe das Ding ja noch eine Weile hier, wenn du Interesse hast, sag Bescheid, das ist kein Thema für morgen. Ey, aber ich kann verkaufen, oder?
Ja, du kannst wirklich verkaufen. Also ich hatte jetzt wirklich Bock, das Ding zu kaufen. Ich habe nicht mal einen Podcast.
Hast du doch.
ja, ich weiß.
Apropos, achso, du wolltest noch eine Frage zu den Bears stellen.
Ich wollte eine Frage zu den Bears stellen, genau. Weil wir hatten ja die Diskussion hier aufgemacht, dass vielleicht zwei Headcoaches für die gleiche Mannschaft keine gute Idee sind. Mhm. Wie ist es denn für einen Coach, in zwei verschiedenen Mannschaften Coach zu sein? Das klingt für mich noch ein bisschen haarsträubender, ehrlich gesagt.
Also bei mir ist es so, ich bin bei beiden Teams nur einmal die Woche da. Und bei jedem Team ist halt noch eigentlich ein O-Line-Coach vorgeschaltet, ich unterstütze die. Mhm. Man muss sich natürlich so ein bisschen immer umschalten, ne? Sowohl was die Leute angeht, die du dort betreust, aber auch mit dem System, was dann gespielt wird. Die Cobra Ladies machen in der O-Line komplett was anderes als bei den Bears. Da muss ich dann immer ein bisschen umswitchen und auch mit der Art, wie ich mit den Leuten rede, muss ich halt auch mal ein bisschen umswitchen. Ne? Ich kann mit den Mädels nicht so reden wie mit den Männern. Und von daher ist das immer so, ja, Montag bin ich so und Mittwoch bin ich so.
Ja, ist das wirklich so unterschiedlich, Männer und Frauen zu coachen? Weil ich hatte mal die Jule Hollerbaum im Talk, auch eine wahnsinnig interessante Person. Und die hat mir gesagt, dass es eigentlich, oder so, das ist das, was ich entnehme, dass es vom Grundsatz her eigentlich gleich ist, kommen halt beiden nicht doof.
Da habe ich, glaube ich, also ich kann ja immer nur aus meiner Erfahrung sprechen, ne? Und ja. ich bin ja beim Frauenfootball auch schon eine Weile unterwegs gewesen. Und meine Empfindung ist, und da habe ich auch gerade mit einer Spielerin gesprochen und die hat mir das eigentlich auch ungefragt bestätigt, dass es bei Frauen eher so ist, dass die über das Warum diskutieren oder über das Warum Bescheid wissen wollen. Bei den Männern ist es egal, ob sie es verstehen oder nicht, sie machen es. Ja, wenn du denen jetzt sagst, okay, mach 25 Liegestütze, ja Coach, mache ich. Und bei der Frau, bei einer weiblichen Spielerin ist es dann halt so, ja warum? Was bringt es jetzt? Was habe ich falsch gemacht? Wieso überhaupt? Ne? Und das kann für Coaches herausfordernd wirken, als Herausforderung, ja, so challengen. Yeah. Willst du mir jetzt klar, weiß machen, ich weiß hier nicht, was ich tue nach dem Motto, ja. Und da muss man wirklich sich bewusst sein, Frauen wollen einfach wissen, warum. Das dauert manchmal ein bisschen, weil du musst es immer wieder wiederholen. Aber wenn sie es dann irgendwann gefressen haben, dann sitzt es. Bei Männern, dadurch, dass sie nicht so oft nachfragen, bis es glaube ich, länger am Wiederholen als bei Frauen. Aber es wirkt halt anders. Und ich glaube halt, Frauen, da habe ich meistens das Gefühl, ja, sie wollen Football spielen, aber dieses Körperliche, da ist immer noch so ein Punkt, wo so eine Schwelle über diese rüberbringen muss, und das ist nicht so einfach wie bei Männern. Männer rangeln, glaube ich, von Natur aus ganz gerne. Ne, als Jungs raufen ist irgendwie Licht in der Natur der Sache, was man bei Frauen dann nicht so sieht oder bei Mädels. Und denen musst du das dann halt beibringen, ne, sich rangeln zu wollen. So okay. Die körperliche Auseinandersetzung.
Das wundert mich aber ehrlich gesagt, weil ich dachte, dass gerade die Cobra-Ladies da für eine Frauenmannschaft sehr, sehr physisch sind.
Waren sie mal. Also das war ja die goldene Generation,
ja.
Die ja dann auch unter Bernd Gottschalk lange gespielt hat.
Genau, da kenne ich einige, die sind mit Gehirnerschütterung reingegangen und so Sachen. Also
ja, und die haben anders trainiert damals. Und die wurden da halt rangeführt. Und Bernd Gottschalk hat das ja sehr professionell gemacht. So, und dann ist Bernd Gottschalk irgendwann gegangen, dann kamen die nächsten ein, zwei Headcoaches, hatten aber immer noch dieselben Spielerinnen, die es halt gelernt haben. Und die mussten da halt nicht so viel Input dafür reinbringen, was so Tackling angeht und Blocking. Das hat halt funktioniert, weil es immer noch die alten Spielerinnen waren. Und die sind jetzt alle weg. Ja? Das hat ein kompletter Generationswechsel stattgefunden. So, und jetzt musst du die neuen Mädels da ranführen. Ne? Und jetzt merkt man, das ist gar nicht so einfach.
Ja, ich fand es schon spannend, dass die Siegesserie der Cobra Ladies irgendwie im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr dann mal gebrochen worden ist.
Ja.
Und
was ich da halt so mitgekriegt habe, also es wird ja immer darüber gesprochen, ne, Cobra Ladies Legacy und 17-facher deutscher Meister. Das kann aber auch ein ganz enormer Druck sein für die aktuellen Spielerinnen, die gar nicht so viele Titel mitgemacht haben. Es gibt einige, einen großen Teil, der 2019 angefangen hat. Dann kam Corona, dementsprechend gar nicht so viele Spiele mitgemacht haben.
Ja.
Und letzte Saison ist ja dann leider an Hamburg dann gescheitert.
Ja.
Wobei man sagen muss, die Saison für die Gruppe Nord, das beinhaltet 4 Spiele, 2 Heimspiele, 2 Auswärtsspiele. Und da darfst du dir halt keinen Fehler leisten. Was das Ganze nicht einfacher macht. Und wenn du dann Mädels hast, die eben nicht diese Erfahrung haben, dann wird das schnell zum Problem. Oder wenn du auch Coaches hast, vielleicht, die nicht die Erfahrung haben.
Ja, und ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die Hamburgerinnen, das waren ja die Swans, ne?
Nee, das waren die Amazons.
Oder Amazons Ladies, genau, das Damenteam der Pioneers, ne?
Ja, genau.
So rum. Und die waren eigentlich, glaube ich, auch schon immer motiviert, aber halt sehr jung. Und Spielerinnen spielen ja, glaube ich, altersmäßig etwas länger als Spieler, zumindest häufig ist es so. Ich meine, Suse Erdmann, die ist, glaube ich, 85 und spielt immer noch.
Nee, die hat jetzt aufgehört. Aber sie hat sehr lange gespielt und war auch eigentlich immer Garant dafür, dass es Punkte für die Offense gibt.
Auf jeden Fall.
Weil immer, wenn es hieß, okay, läuft jetzt nicht, Suse kriegt den Ball. Und die ist dann gelaufen und die war halt auch erfahren und dann auch wie man Kontakt aufnimmt und Kontakt verteilt. Ich glaube, sie hat als Jugendspielerin dann halt auch mit Jungs trainiert und das dann halt auch nicht gerade zimperlich. Und Suse ist ja auch eine sehr athletische Erscheinung, sehr kraftvoll.
Ich mag sie sehr gerne.
Ja, und die ist sich dann halt auch nicht zu schade, dann irgendwo reinzuholzen. Ne? Und bei Frauen, die das dann nicht gewohnt sind, weil sowas sieht man halt selten, dass da wirklich konsequenzlos, rücksichtslos in den Kontakt reingegangen wird und dann Kegeln gespielt wird, das kennt man im Frauenfußball eigentlich so gar nicht.
Ja, aber ich wollte nur sagen, dass meine Vermutung gewesen ist, die Pioneers sind schon immer, glaube ich, eine motivierte Mannschaft gewesen, aber halt einfach auch eine sehr junge Damenmannschaft. Und
jetzt, was ich jetzt mitbekommen habe, wenn ich kurz unterbreche, dass dort auch wohl bis zu 4 dänische Imports mit dabei waren, die jetzt aber nach Schwäbisch Hall weiter sind.
Ach so, die sind also quasi wie Independence Day, die gehen immer dahin, wo, wo sie Bock haben, richten da ein bisschen Unheil an und ziehen dann weiter, oder wie?
Ja, die machen im Schwäbisch Hall, glaube ich, gerade ein ziemlich gutes Programm auf. Die sind jetzt, glaube ich, zwar DBL 2, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, auf jeden Fall ein neuner Football, aber die wollen da was aufziehen.
Das ist interessant. Aber so dieser Austausch zwischen Dänemark und Deutschland ist im Norden sowieso sehr verbreitet. Und das kann man sich, also kann sich nicht mal vorstellen, wenn man da nicht mal physisch da war. Ich habe mal ein Interview gemacht mit einem Coach von den Flensburg Sea Lords, auch ein sehr interessantes Team eigentlich, dadurch, dass sie halt wirklich so weit ab vom Schuss von allem sind. Aber halt nicht wirklich von allem, weil du bist da, kannst über die dänische Grenze spucken. Mhm. Und da sind an der Südgrenze eben auch einige Football-Teams. Und da sieht man mal ab und zu einen Coach oder einen Spieler in deren Reihen.
Ja, namentlich sagt mir nur die Kopenhagen Towers was. Also
Sonderberg hat ein Team. Ja. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wo diese ganzen Städte in Dänemark sind. Also das, ich könnte jetzt random natürlich ein paar Namen raushauen, weiß aber nicht, ob das im Zusammenhang mit Flensburg jetzt unbedingt Sinn ergibt.
Ja.
Aber ich kenne dort den Kasper David Rasmussen, ein Coach, der bei den Flensburg Sea Lords zunächst war und dann nach Warschau gegangen ist zu dem, was irgendwann mal die Wroclaw Panthers wurden, wo er jetzt meiner Meinung nach zumindest auch mal war. Wo er jetzt ist, weiß ich nicht. Aber der hat schon damals als Mitte-20-Jähriger gesagt, ich möchte ein berühmter europäischer Football-Coach werden und hat da von der Oberliga bis zur Elf den Weg für sich vorgezeichnet schon.
Ja, sehr gut. Ich finde es ja schön, wenn Leute sich so ein Ziel setzen und konsequent dann auch verfolgen.
Ja, kommt auch aus der O-Line übrigens.
Ja, also O-Line ist, glaube ich, prädestiniert, um jetzt sowas wie ein Offense-Coordinator zu werden, weil es ist ja nirgendwo so viel Taktik drin wie in der Offense-Line. Ne? Wenn man die verstanden hat, dann ist es dann, glaube ich, gar nicht mehr so schwer, dann zu gucken, was machst du mit deinen Receivern. Also Running Backs hast du dann sowieso mit drin, wenn du dein Blocking-Scheme dann aufbaust. Und dann musst du eigentlich nur noch gucken, wie passt du Quarterback und Receiver irgendwie miteinander an, dass das Sinn ergibt. Und ja, also ich glaube, in der O-Line bist du schon als Coach schon wirklich taktisch dabei zu denken und dann ist es nicht mehr schwierig, den nächsten Step zu machen.
Ja.
Und du hast sowieso den größten Squad, ne? Also mit 5 Leuten gleichzeitig auf dem Feld hast du sowieso den Squad schlechthin, ne? Receiver gut hast du dann bis zu 4. Aber ne, O-Line ist die größte Anzahl der Jungs, die da drauf sind.
Stimmt, von der Warte aus hatte ich das noch nie betrachtet, aber ja, hast recht.
Ja, so ist das. Wie läuft es denn eigentlich bei dir jetzt wieder im Herbst? Letztes Jahr warst du ja noch bei DAZN gewesen, du hast es auch gerade gesagt. Wie geht's denn da jetzt für dich weiter?
Ja, ich werde wieder in der Konferenz sein, ich werde wieder in der Red Zone sein. Ich habe mal vorsichtig nachgefragt, wie es denn wäre, ob ich vielleicht auch mal irgendwie Einzelspiele machen könnte. Aber da haben sie gesagt, ich sollte mich mehr in der Konferenz da bewegen. Nichtsdestotrotz, ich muss das einfach noch ein bisschen üben, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Also Stadionkommentar ist was, das liegt mir. Das war jetzt das zweite Jahr, dass ich regelmäßig Streams kommentiert habe. Deshalb hoffe ich auch noch, dass ich meine Augen so ein bisschen eichen kann, weil mir irgendjemand die Chance gibt, vielleicht einen GFL-Stream zu kommentieren vorher. Damit ich da vielleicht ein bisschen vorbereitet reingehen kann, würde ich mich auch nicht so ganz wohlfühlen. Ich wollte nur einfach mal gucken, wo ich stehe. Aber ich freue mich, dieses Jahr wieder in der Konferenz mitmachen zu können. Nichtsdestotrotz wird es mehr Einzelspiele auf The Zone geben, die sie sich mit RTL teilen. Und wie diese ganze Geschichte wird zwischen The Zone und Game Pass und was passiert da, was passiert nicht, das weiß ich nicht. Da haben wir Kommentatoren wirklich auch gar keine Insights. Ich weiß nur, mein Game Pass funktioniert noch und ist nicht mit The Zone gekoppelt. Ob das im Herbst so ist, weiß ich auch.
Stimmt, der Game Pass wird ja jetzt über The Zone vertrieben, ne?
Genau, haben die Leute wahrscheinlich schon wieder vergessen, weil halt irgendwie nichts mehr an Benachrichtigungen kam. Aber ich hab beides. Ich habe ein DAZN-Abo und ich habe den Game Pass-Abo, wo du jetzt ja auch nur noch die für den europäischen Markt zugeschnittene Version kriegen kannst seit ein paar Jahren. Und beides läuft fehlerfrei, beides läuft nach wie vor parallel und ich sehe bei dem einen nicht Inhalte von dem anderen, außer NFL Network, aber das war ja schon immer bei DAZN. Keine Ahnung, wie das weitergeht.
Na, ich hatte nur die Sorge, dass wenn DAZN das jetzt vertreibt, dass die natürlich vielleicht für sich noch so eine Gewinnmarge mit draufpacken und das dann dementsprechend teurer wird. Wird man dann sehen, wie die Preise dann aussehen.
Das wäre nicht ungewöhnlich. Ich finde aber, also man kann ja auch mit, ich weiß nicht, ob da der Trick geht, den auch jeder kennt, irgendwie mit einer indischen IP das Ganze nochmal ein bisschen billiger zu kriegen, wobei das wird dann halt von den Regionaleinstellungen kritisch. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, wie man zum Beispiel Streaming-Guthaben bekommt von ja, beispielsweise Kreditkarten oder irgendwelche anderen Abos oder Programme, die man da machen kann. Also ich kann verstehen, dass die Leute frustriert sind, für das gleiche Produkt mehr Geld zu zahlen. Ich kann auch absolut verstehen, dass die Leute sauer waren, dass sie dann plötzlich für DAZN quasi das Doppelte bezahlen mussten. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn man nur eine Sportart guckt, dann lohnt sich DAZN auch nicht.
Ich habe mir die
Als
Pakete angeguckt, also das macht irgendwie dann keinen Sinn, weil man dann irgendwie noch Fußball, Kegeln und weiß ich nicht was reinkriegt, was man irgendwie als Football-Fan gar nicht sehen will und dann bezahlst du halt die Sportarten halt leider noch mit.
Richtig. Aber wenn du wirklich Multisport interessiert bist, dann ist es was, was wirklich, finde ich, preiswert ist. Ich zum Beispiel schaue nebenbei sehr gerne Kampfsport. Ich schaue sehr gerne MMA und Boxen.
Wollte ich gerade fragen, was du noch so für Sport guckst.
Ja. Und dann gucke ich hin und wieder mal so ein bisschen WWE, um mir halt einfach sicher zu gehen, dass die 80er und 90er die goldene Generation waren und
Ja.
Wrestling mittlerweile einfach scheiße ist, weil die nur
Ja.
noch labern und gar nicht mehr kämpfen.
Auch die Charaktere sind ja irgendwie nicht mehr so fancy wie damals.
Ja, ich finde es wirklich lächerlich, wenn zwei übergewichtige Leute sich verprügeln, wenn sie dabei nicht irgendwie pinke Spandex-Klamotten anhaben. Also, wenn die in Sachen rumlaufen, die man auch auf der Straße oder im Club anziehen würde, dann ist es lächerlich.
Nee, also so ein bisschen Spandex muss schon dazugehören. Das sehe ich genauso. Also ab und an habe ich ja dann auch mal noch Wrestling reingeguckt. Als ich noch bei einer Veranstaltungssicherheit gearbeitet habe, war ich sogar mal bei einer Show dabei, auch
Echt?
also direkt am Ring und dann auch dann nach dem Wettkampf, na Wettkampf ist es ja nicht, nach der Show, dann Backstage. Und dann siehst du die Jungs da, wie sie da alle zusammensitzen, zusammen Bierchen trinken und dann Storys erzählen, gehen wir nachher noch ein Essen hier oder gehen wir gleich ins Hotel? Und dann sitzen die im Hotel und machen da weiter. Also es ist ja kein richtiger Wettkampf und dann siehst du ja wirklich, es ist einfach nur so ein Wanderzirkus. Ja? Also die Leute gehen von Show zu Show, verdienen damit ihr Geld und das Ding ist 100 pro geskriptet. Man hat ja immer noch so die Illusion, ja, da komm, irgendwie im Wettbewerb muss doch schon dabei sein oder sowas. Nee, ist es nicht, ist einfach nur eine Show. Aber eine geile Show. Wenn,
Ja,
also damals zumindest.
war das so eine Berliner Liga oder war
Nee,
das WWE?
das war WWE.
Ach krass.
Ja. Ja, so
Und wie
mit
haben's?
diesem Sheamus oder wie heißt, diesen Rothaarigen,
Ja.
der war dabei, ich weiß gar nicht mehr, wer alles dabei war, aber das waren irgendwie am Ende, nach der Show haben sie dann da irgendwie zu 12. dann da noch gesessen und dann ein bisschen ihre Aftershow-Party gemacht.
Geil.
Ja,
Ja,
also.
aber es ist wirklich genau das. Es ist ein Wanderzirkus und es ist eine Show. Und ein bisschen Wettkampf ist da natürlich schon dabei,
Also man muss
weil.
natürlich durchtrainiert sein für die Show, ne? Ich meine, die Hebel, die tun schon irgendwo weh, ne? Und wenn du denn da dich da aus dem dritten Stock dann auf die Matten haust, dann musst du schon da irgendwie fit für sein.
Ja, aber ich meinte Wettkampf eher in Bezug darauf, es geht darum, wie gut du halt beim Publikum ankommst, wie charmant
Ja.
du in deiner Rolle bist. Und wenn du den größten Draw hast, dann wirst du halt zum Champion gemacht und bekommst dann natürlich auch die Verantwortung, die Liga zu tragen, weil du dann quasi Face of the Franchise bist. Aber was du in dem Rahmen deines Charakters da rausholst, das ist natürlich schon deine Sache. Und das können manche, die charismatischer sind, besser als andere. Und
Ja,
da
da
ist,
muss
glaube
dann
ich,
halt auch
schon ein
guter
Wert.
Schauspieler und Entertainer dann sein,
Ja,
ne?
ja.
Ich meine, auch ein guter Bösewicht dann bei der WWE ist dann
Oh,
halt Gold wert und
gerade.
das müssen sie halt dann auch gut spielen, ne? Wenn sich
Gerade
die Leute
das.
dazu kriegen, dich auszubuhen.
Gerade das. Und wer wirklich podcast-affin ist und Englisch gut spricht, ich empfehle da wirklich die Podcasts von Joe Rogan mit sämtlichen Wrestlern. Also, das ist jetzt keine Serie, er macht nicht explizit mit Wrestlern was, nur halt Leute, die er interessant findet, die sind dann da irgendwann mal. Er hatte mal einen mit dem Undertaker, der wirklich krass ist. Dann jetzt gerade vor 2 Wochen oder so war Ric Flair da, das höre ich jetzt gerade. Und ich mag den Podcast sowieso, aber in Bezug auf Wrestling ist es einfach so eine krasse Reise in die 90er, so eine gemeinsame Kindheitserinnerung, ist einfach geil.
Ja, ich weiß noch, da gab es dann die Actionfiguren mit so einem Ring dazu und ich weiß noch, wie wir als Kinder dann auch untereinander dann diese Moves nachgemacht haben. Haben wir uns gegenseitig zu Hause besucht und dann Catchen oder Wrestling nachgespielt und ich weiß, da sind regelmäßig Betten kaputt gegangen, wenn man sich da vom Schrank, auf dem man hochgeklettert ist, mit einem Elbow Drop durch die Matratze und zack durch und die Eltern dann.
Und es war geil.
Es war geil. Und ja, Tisch auf dem Kopf und sowas. Und wir haben noch gedacht, das ist alles echt. Und die eine oder andere Platzwunde gab's.
Auf jeden Fall. Die sind ja auch lange in ihrem Charakter auch geblieben. Und es war erst so Ende 2009 mit der Attitude, 2006 mit der Attitude Era, dass sie auch gesagt haben, okay, alles klar, jetzt sind alle so, wie sie sind, und dann waren sie alle so ein bisschen böse. Dann gab es nicht mehr schwarz und weiß, sondern nur noch grau.
Ja, aber so geile, unsinnige Charaktere wie der IRS-Man oder ne, Jake the Snake und die Bushwakers und so, war also alles kultig.
Ja, das war richtig geil. Also ich liebe es wirklich.
Also irgendwie fand ich weiß nicht warum, aber dieser IRS-Man ist mir immer irgendwie im Gedächtnis geblieben, ne? So mit seinem Anzug und seinem Koffer.
Der ist auch breiter, als man vermutet.
Ja, das sind alle durchtrainiert. Also.
Aber das ist eine richtige Kante. Das hat man halt nicht gesehen mit den Hosenträgern und sowas. Aber ach, das ist auch irgendwie so ein, ich glaube, der hat auch so einen amerikanisch-italienischen Namen. Googelt euch mal IRS und schaut euch einfach mal Bilder von dem Typen an. Das ist einer, den könntest du auf Edge stellen.
Ich meine, ich glaube, Rey Mysterio macht immer noch mit, oder?
Rey Mysterio, ich meine auch.
Also war sehr lange auf jeden Fall dabei.
Ja.
So der kleinste Wrestler, aber irgendwie mit 10.000 um den Gegner Flips und wie die Schlange um ihn rum und dann irgendwelche krassen Saltos, und der war geil, der Typ.
Ja, aber das, Rey Mysterio ist schon nach meiner, ich weiß, wer es ist, aber das ist auch schon nach meiner richtigen Zuschauerschaft da. Ich mochte halt diese ganze Kalter Krieg, yes, das sind die Bösen, wir sind die Guten, so die Geschichte. So als Sid Justice hieß er damals noch, irgendwann wurde er zu Sid Vicious, so ungefähr als aus Sid Justice Sid Vicious wurde, bin ich ausgestiegen.
Als Hulk Hogan dann angefangen hat, dann schwarze Klamotten zu tragen.
Genau, der ist ja dann zur WCW gegangen und Ultimate Warrior ist nochmal zurückgekommen und das hat überhaupt nicht mehr funktioniert, das Gimmick. Aber
der war ein bisschen zu 80er.
Der war zu 80er. In den 80ern war es geil. Das war mal ganz witzig. Meine Mutter ist Hogan-Fan gewesen, mein Vater Warrior-Fan. Und ich war da irgendwo in der Mitte.
Glaubenskrieg.
Ja.
Aber apropos Podcasts, die man gerne hört. Wir haben ja nun festgestellt, es gibt ja mittlerweile auch so einen GFL-Podcast. Und wir haben uns dann mal so gefragt, wieso kommt denn eigentlich keiner auf Balltime und Coach Potatoes zu, um mal zu sagen, ey Leute, ihr seid dabei, ihr sprecht über die Ligen, bei den Coach Potatoes sprechen wir auch oft über den Verband, wieso kommen die nicht mal auf uns zu und sagt, ey Mensch, ihr macht es doch eh schon, warum macht ihr es nicht für uns? Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, also wir haben uns so ein bisschen gewundert, warum da keiner was sagt und auch vielleicht ein bisschen aufgeregt und so ein bisschen gehatet über die Newcomer, die da jetzt alle so aus dem Boden schießen. Jetzt ist mal so meine Frage, Harold, was würde denn jetzt für uns sprechen? Also wenn wir jetzt den Kegelmann eine E-Mail schreiben würden und sagen, hey, hier sind wir, was würden wir denen anbieten?
Wir würden auf jeden Fall ein aufrichtiges Interesse und eine aufrichtige Neugier anbieten.
Also Kegelmann, Herr Kegelmann, jetzt genau zuhören bitte.
Und wir würden auf jeden Fall auch anbieten, dass wir auch aus der Materie kommen. Gut, da gibt es viele, die das können, aber dass wir auch Erfahrung in der Gesprächsführung haben und dann auch, dass wir sicherlich auch in der Lage wären, das Ganze regelmäßig zu produzieren, dass wir Erfahrung haben, ein bisschen, das ist ja eher so deine Erfahrung, im Remote-Bereich eine Produktion zu machen mit nahezu gar keinem Geld, was nicht heißt, dass wir nicht bezahlt werden wollen würden dafür.
Ja, vor allen Dingen, wir brauchen auch neue Technik.
Aber dass wir das eben, ja, dass wir Interesse hätten, das zu wuppen, dass wir auch Regionen sehr gut abdecken könnten, weil ich ja eher so im Norden und in der Mitte verortet bin und du eher im Osten und im Westen und ein bisschen Bayern. Habe ich das vergessen, Kälte?
Nö, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich denke halt auch, was ganz wichtig wäre, wenn man jetzt zum Beispiel für den Verband einen Podcast macht, halt die Verbandsnews dann halt rauszuhauen Und ich glaube, mittlerweile haben wir auch so eine Community, die es interessiert, was im Verband passiert. Ist ja das Interesse im letzten Jahr, gerade wegen der Huber-Causa und den Präsidiumswechsel, ist ja enorm gewachsen. Und ich würde auch eine Idee dann aufgreifen wollen, und da hat mich so der Verband Niedersachsen ein bisschen inspiriert zu, weil die machen ab und an so eine Fragestunde, so eine Sprechstunde zu gewissen Themen, wo sie ein Zoom-Meeting aufmachen und die Leute sich dann da halt anmelden können, und zwar nicht nur aus Verbandsregionen, sondern auch darüber hinaus. Und dann können da Fragen gestellt werden und dann werden die von Leuten beantwortet, die sie beantworten können. Und das finde ich halt schon mal ein sehr smarter Move. Und ich würde
das auch, haben die?
Ja, das haben
das die. Das ist eine geile Sache.
Ja, habe ich neulich bei Facebook gesehen. Mhm. Und ich würde da halt auch so eine weitere Dienstleistung vielleicht draus machen wollen, um halt so sagen, nicht nur Verbandsnews weitergeben und mit Verbandsverantwortlichen zu reden, um die Message rüberzubringen. Sondern vielleicht auch so Regelkunde oder sowas, ne? Regeländerungen oder sowas, oder was steht Neues in der BSO drin, was macht das für einen Sinn und so eine Geschichte, ne? Einfach wirklich so ein Sprachrohr für den Verband zu sein, um da halt auch mal eine breitere Masse an Menschen zu erreichen.
Ja, auf jeden Fall, da sehe ich dich.
Weil ich denke, ich sehe da uns. Also ich meine, wir kennen mittlerweile aufgrund unserer Podcast-Arbeit so viele Menschen, die interessante Dinge zu erzählen haben. Ne? Und ja. Ich meine, Coaches gehören mit dazu. Wenn man den Kreis jetzt erweitert auf Vereinsfunktionäre und eben halt Verbandsfunktionäre, wird, glaube ich, eine runde Sache draus. Und ich glaube, es sollte dem Verband auch wichtig sein, so ein bisschen Imagearbeit zu leisten.
Ja. Und, also bei euch ist es sicherlich auch so, aber so, dass es geht ja nicht nur darum, um die Leute, die du kennst, sondern es geht darum, wie gerne die Leute mit dir reden. Also ich glaube, wenn irgendjemand uns sagt, okay, das ist jetzt eine Info, aber sag's keinem weiter, dann sagen wir das auch keinem weiter. Ja. Und das ist so eine gewisse Vertrauensbasis, die kann nicht für dich sprechen, aber die zumindest ich mit meinen ganzen Gesprächspartnerinnen und Partnern habe. Und das ist, denke ich, das ist eine Bank. Also man kann mit uns on the record und off the record Dinge besprechen und braucht dann letztendlich einfach nur zu sagen, okay, und jetzt darfst du es sagen, und dann wird es ab jetzt gesagt. Und
ja, ich denke, es wird ja so ähnlich gehen, ne? Wenn die Aufnahme stoppt, dann gehen meistens erst die interessanten Gespräche los.
Bei mir ist meistens vorher, weil ich meistens die Zeit, die ich mir genommen habe, ein bisschen überziehe und dann halt entweder ins Bett oder sonst was muss. Aber ja, ich kenne diese Gespräche.
Na, da wird es dann mal so interessant und denkst du, wow, schade, dass ich das jetzt nie raushauen darf. Aber wie du sagst, ne, Vertrauen ist eine Bank und auf die muss man einzahlen.
Ja, das stimmt. Und aber auch da kann ich aus Erfahrung sagen, wenn ihr mit jemandem einen Podcast aufnehmt, dann sagt vorher explizit, worüber ihr nicht reden wollt, damit darüber einfach gar nicht geredet wird. Weil wir gehen halt davon aus, wenn irgendwo was gesagt wird oder eine Anspielung gemacht wird, solange die Kamera läuft und aufgenommen wird, dann ist diese Information freiwillig. Und dann dürfen wir dazu auch Gerüchte spinnen und unsere Meinung sagen. Macht ja jeder andere auch.
Ja, hatte ich neulich oder letztes Jahr eben halt auch die Diskussion, warum wir eine Meldung nehmen und darüber halt philosophieren, rumspinnen oder irgendwas daraus machen, wieso wir dann nicht auf den Verfasser zugehen und da eine Klarstellung dann erwarten oder einfordern, wo wir sagen, so funktioniert das Game nicht. Ihr macht eine offizielle Meldung, dann müsst ihr euch überlegen, wie soll diese offizielle Meldung lauten. Wir als Medium nehmen sie und machen was draus, also wir interpretieren sie. Und da gehe ich nicht erst hin und sage, kann ich diese Meldung nehmen und darüber sprechen? Nein, ihr habt sie veröffentlicht und damit, wie du sagst, ist sie freiwillig und daraus machen wir, was wir wollen.
Ja.
Na klar, versucht man dann halt auch seriös damit umzugehen, aber so den, du kennst uns ja, so den einen oder anderen Rant können wir uns dann halt auch nicht verkneifen. Also soll auch ein bisschen unterhaltsam sein und wer den Schaden hat, ne, braucht für den Spott nicht sorgen.
Ja.
So sieht es aus. Aber ich merke halt auch so im Umgang jetzt, fernab vom Podcast, wenn du jetzt irgendwie in der Footballwelt unterwegs bist und mit den Leuten redest, oder also gerade mit Funktionären, ja, rede ich jetzt hier mit Podcast-Kälte oder rede ich jetzt hier halt mit dem normalen Kälte? Ne? Das ist manchmal so ein bisschen schade, weil die Leute sich dann halt nicht zu sehr öffnen wollen Und dann muss er sagen, ja, bleibt unter uns. Aber ja, so, mittlerweile ist so eine kleine Schwelle da. Sie ist nicht groß, aber sie ist spürbar. Wie geht's dir?
Gefühlt zumindest nicht. Weil ich bin im Podcast ja nicht anders als sonst. Und ich bin auch nicht anders als, ja, ich bin als Stadionsprecher anders. Mhm. Da ist vielleicht die Schwelle. Und die ziehe ich auch bewusst. Weil als Stadionsprecher bin ich natürlich in erster Linie ein Entertainer im Auftrag des Heimteams. Und dass ich mich natürlich da an die gleichen Regeln halte und versuche, das andere Team nicht in die Pfanne zu hauen, wenn die mir jetzt sagen, Digga, ich bin ohne meine ersten beiden Quarterbacks hier, der Typ da hat noch nie einen Ball geworfen, sage ich natürlich nicht. Mhm. Und gehe auch nicht rüber zum gegnerischen Trainer, zum Heimtrainer und sage, ey, übrigens, hast du schon gesehen? So, natürlich. Und da kann ich auch verstehen, dass man mir gegenüber ein bisschen vorsichtig ist, weil Coach A sieht mich mit Coach B reden, dann gehe ich wieder zu Coach A. Aber tatsächlich ist es so, dass ich mir irgendwelche Informationen ziehe und irgendwelche Statements ziehe, die ich den Fans beider Mannschaften übrigens, das ist mir wichtig, dann durchsagen kann. Weil häufig ist es ja auch so, die Gegner sind auch mit Fans angereist und ich denke, denen sollte man auch was bieten. Die haben auch ihren Nachmittag geopfert, um da jetzt im Stadion zu sein, tragen zur Atmosphäre bei. Dann sollten die auch ein bisschen Infos aus ihrer Mannschaft kriegen. Finde ich persönlich einfach, ja. Da sind die Leute auch, wenn ich schon häufig mit denen geredet habe, sind sie ein bisschen vorsichtig und reden dann nach dem Spiel mit mir. Kann ich aber auch völlig verstehen.
Ja, bei uns,
im Podcast merke ich es eigentlich nicht.
Na, bei uns ist es ja so, dadurch, dass wir ein etwas anderes Konzept zu deinem Podcast haben, also wir reden ja wirklich über auch Gossip der Teams, ne? Wenn uns dann irgendwo eine Facebook-Meldung über den Weg läuft oder wir was gehört haben, dann reden wir ja darüber, ne? Wir haben ja nicht nur ausschließlich die Interviews, sondern wir machen ja auch wirklich Gossip. Und da sind dann ich glaube, aufgrund dessen, dass wir eben halt nicht nur die Interviews machen und auch wirklich so die Meldung irgendwo versuchen aufzuschnappen, da werden die Leute dann so ein bisschen vorsichtiger, weil ne, bei dir ist es ja so, wenn du jetzt einen Coach sowieso hast, dann redest du ja größtenteils ja dann nur über den Coach und sein Team, beziehungsweise ne, was über diese Person interessant ist, machen wir ja dann in den Interviews auch. Aber in den Episoden, ne, da kommen ja die Neuigkeiten rein, die wir aus dem World Wide Web raussammeln, die deutschlandweit unterwegs sind. Mhm. Ne, und wenn dann da zum Beispiel eine Meldung ist, ein Team aus Bayern tritt zum Spiel nicht an, weil eine Hochzeit wichtiger ist, ne, dann machen wir halt einen Rant draus. Und da werden dann die Leute so ein bisschen vorsichtiger.
Ja.
Kann ich verstehen, aber ja, letztendlich, ich glaube, da müssen die Leute so ein bisschen den Umgang jetzt mit einem neuen, für sie neuen Medium kennenlernen, weil es gab vorher nie Leute, die wirklich so aktuell drauf geguckt haben und das dann so verbreiten. Normalerweise, ne, wenn du so einen Football-Post absetzt, dann funktioniert der nur in deiner eigenen Bubble. Aber jetzt kommt jemand in die Bubble rein, reißt das in die Öffentlichkeit und oh, ja, okay, das hat vielleicht doch noch weiterreichende Auswirkungen.
Ja, das stimmt. Das Witzigste, was ich da mal erlebt habe, das war ein Jugendspieler von einem Junior-GFL-Team, der hat mir eine wahnsinnig tolle Podcast-Episode beschert. Und wir haben über alles gesprochen. Wir haben über Interne der Mannschaft gesprochen. Nur ist er selber auch wahnsinnig charismatisch. Und es war ein tolles Gespräch. Und ich hatte es genau 3 Stunden online. Da klingelte mitten in der Nacht mein Handy. Mhm. Und es war der Teammanager selbiger Mannschaft. Der hat gesagt, mach das weg. Wie kommst du dazu, mit einem Jugendspieler zu reden? Und weil ich damals noch zu dieser Mannschaft ganz gute Erinnerungen mit dieser Mannschaft hatte. Das war das erste große Team, wo ich auch weggeheadhunted worden bin und Stadionsprecher war, also ein richtig großes Team, habe ich es halt gemacht. Aber heute bin ich da auch anders drauf. Heute würde ich sagen, ey, das ist mir egal, ob das dein Jugendspieler ist oder nicht. Es ist ein geschäftsfähiger Mensch, der hat mit mir einen Talk gemacht. Und wenn ihr nicht wollt, dass solche Informationen über euch an die Luft kommen, dann brieft eure Spieler.
Und das ist ja der Unterschied zum professionellen Sport, ne? Wenn du die Fußballer halt anguckst und die Sportler dann interviewt werden nach dem Spiel, dann sagen die alle nur ihre Standardsätze. Die werden ja vorher gebrieft. Ja. Und eine richtige Meldung gibt es dann erst irgendwann von der Pressestelle. beziehungsweise ne, der Coach weiß, wenn es dann in die PK geht, der weiß dann auch schon ganz genau, was er sagen muss und was er nicht sagen darf. Mhm. Ne, und insoweit sind wir in diesem Sport ja noch nicht, dass dann die Leute gebrieft werden. Und na ja, klar, wenn dann halt ein unbedarfter Podcaster zu einem unbedarften Spieler geht, der dann sagt, oh, ja, hier, dies, das, Ananas, ja, kommen dann interne raus, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht werden. Aber da müssen die Leute jetzt, wie ich gerade eben gesagt habe, die müssen jetzt lernen, mit Medien umzugehen. Es gibt jetzt halt ein paar Player im Podcast-Markt, die Informationen interessant finden und verbreiten wollen.
Ja, zumal letztendlich profitieren sie doch davon.
Ja.
Wir schaffen es halt, dieses Gefühl, was viele haben, was viele verlieren, wenn sie nicht mehr beim Football aktiv dabei sind, nämlich so diese Community, dass alle irgendwie ähnlich ticken, aber komplett verschiedene Leute sind aus jeglichen Schichten der Gesellschaft, das bringen wir den Leuten halt wieder zurück. Und das sind dann Leute, die vielleicht irgendwann mal ins Stadion kommen, weil sie den, der da gequatscht hat, einfach kennenlernen wollen, weil sie halt sagen wollen, ey, boah, ich habe mich schon mit dir unterhalten, auch wenn ich bei dieser Unterhaltung nur beigewohnt habe. Das ist ja das Interessante an einem Podcast, meiner Meinung nach. Mhm. Die Unterhaltung, die du selber gerne führen würdest, führt halt jemand anders für dich.
Ja.
Und du hast halt das Gefühl, du bist dabei und hörst zu. Manchmal, da möchte ich auch wirklich besser werden. Das ist so das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, weil immer mal wieder Leute auf mich zukommen und sagen, boah, an der Stelle hätte ich gerne das und das und das gefragt. Ich möchte gerne besser werden, zu antizipieren, welche Frage jemand, der nicht ich ist, jetzt gerade stellen würde, um halt das mit abzudecken. Aber letztendlich ist es doch so, dass du, wenn du dann auf diese Leute zukommst, das Gefühl hast, du warst dabei und kennst die halt auch ein bisschen.
Ja.
Und ich finde, das kann Leute halt einfach mehr dazu animieren, ins Stadion zu gehen und sich ein Team anzugucken, weil du hast ja auch schon was, worüber du dann mit dem Coach reden kannst oder worüber du mit Spielern reden kannst. So, ey, ihr seid doch die hatten das und das und das. Ja, und dann fühlt man sich halt vielleicht wohl oder wohler oder hat halt vielleicht einen Grund mehr, ins Stadion zu gehen, abseits von dem Sport, weil man halt weiß, okay, die hatten jetzt wirklich ein Problem auf Quarterback und jetzt ist da jemand Neues, der ist seit 2 Wochen in Deutschland und jetzt wirft er für die Bälle, das gucke ich mir an.
Ja, du bist ja da wirklich, wie der Podcast ja auch heißt, Balltime, bist ja mehr auf das Spiel fokussiert. Ne? Also du guckst dann die Teamstruktur an, wo sind die Stärken und Schwächen, was muss da taktisch jetzt passieren, während wir ja mehr so wirklich immer so auf das Organisatorische gucken. Da interessiert ja uns ja immer so der Verein so als Ganzes, wie die sich da so aufstellen. Was ich aber bei anderen Podcasts halt immer vermisse, jetzt nicht bei deinem, sondern wirklich bei denen, die jetzt so aus dem Boden schießen und die führen ja auch alle Interviews, die stellen aber keine kritischen Fragen. Ja, also das ist halt immer alles so weichgespült und Wohlfühlatmosphäre, sich so gegenseitig den Bauch pinseln, aber so richtig kritische Fragen kommen dann halt immer nicht. Ne? Und dann denke ich mir halt, ist dann halt auch irgendwie Zeitverschwendung, dann zuzugucken, wenn es dann nicht mal wirklich an den Kern geht. Ne?
Ja, und das ist was, meiner Erfahrung nach, da brauchst du einfach Zeit für. Ja. Weil wenn du gerade jemanden kennenlernst, dann kannst du nicht sagen so, hey, cool, schön dich kennenzulernen, ich mag dein Team. Übrigens, warum habt ihr den Coach rausgeschmissen?
Ja, man kann natürlich versuchen, smooth dann an den Kern dann rauszukommen. Ne? Du kannst dann die Frucht hart abschälen oder du filetierst das Ding.
Ja,
und
da wirst du keine ehrliche Antwort kriegen. Du wirst keine ehrliche Antwort kriegen, weil ich habe gemerkt, und deshalb sage ich, meine ersten Podcasts waren scheiße, ich habe gemerkt, wenn du denjenigen hetzt, dann hat er immer das Gefühl, auf der Hut zu sein. Aber wenn er auch mal eine Geschichte erzählen kann, dazu ermutige ich die Leute. Jeder möchte sich ja erstmal schön darstellen.
Ja.
Wenn du den Leuten den Raum gibst, sich darzustellen, den sie halt in einer Pressemitteilung nicht bekommen und auch darauf fokussiert bist, das ist auch meine ehrliche Meinung. Es ist schön, euch persönlich kennenzulernen. Ich will euch persönlich kennenlernen. Dann hast du das Gefühl, du hast es geschafft oder sie hat es geschafft, ihre Persönlichkeit zu etablieren. Jetzt ist sie zufrieden mit der Wahrnehmung, die die Leute haben, wenn sie diesen Talk hören. Und jetzt können wir mal über ein paar kritische Sachen reden, weil jetzt kommt halt eben auch die persönliche Meinung. Das wäre bei dir doch ganz genauso.
Ja.
Du hast ja ansonsten das Gefühl, du stehst vor einem Tribunal. Aber wenn du erstmal quasi dargestellt hast, ich bin Kälte, der keinem was tut und ich habe die und die und die Meinung und jetzt lass uns mal über Sachen reden, wo ich vielleicht auch ein bisschen komisch drauf reagiere. Das ist ein ganz anderes Sprechgefühl.
Ja, ich hatte auch schon die Erfahrung gemacht mit einem Berliner Coach, den wir dann im Podcast hatten und das hat dann so ein bisschen länger gedauert, den überhaupt da ranzukriegen. Erst hat er halt technische Probleme gehabt und wusste auch nicht, na, Podcast, warum jetzt überhaupt? Und das Gespräch hat halt auch so ein bisschen zögerlich angefangen. Obwohl er rhetorisch ein sehr gewandter Mensch ist, auch ein sehr unterhaltsamer Mensch, wenn er redet, hören die Leute ihm immer automatisch zu. Und erst im Laufe des Gesprächs ist er dann aufgetaucht und hat dann wirklich auch angefangen, längere Sätze zu sprechen, mehr von sich aus zu reden und mal hier ein Lacher, mal da ein Lacher. Und dann merkst du halt, wie so die Leute, die zum ersten Mal in so einem Podcast sind und interviewt werden, dann so langsam auftauen. Ja? Und dann wird das Gespräch dann zur Mitte hin oder manchmal leider erst zum Ende hin dann erst richtig lebendig.
Ja, absolut. Und häufig sind das dann die Momente, wo ich mich eigentlich ärgere, dass ich das jetzt dann langsam zum Abschluss bringen muss. Weil ich denke mir, okay, ich weiß ganz genau, in dem Moment, wo ich die Kamera jetzt ausmache,
geht's los.
Wird's richtig interessant.
Ja.
Aber man hat dann irgendwann ein Gefühl dafür und man weiß, okay, der und der und der, der wird's dir nicht geben. Der wird dir gleich erzählen, wenn die Kamera aus ist und so, aber der will, das signalisiert er auch. Aber er ist sich der Tatsache bewusst, dass das hier gerade aufgenommen wird.
Ja, so dieser leuchtend rote Button ist dann doch ein bisschen noch manchmal ein kleines Hindernis.
Ja, wobei ich da ganz ehrlich bin und ich denke auch mit deshalb sind die Leute auch mir gegenüber zumindest sehr offen. Ich biete immer an, die Aufnahme nochmal zuzuschicken, bevor ich sie veröffentliche. Dass jeder auch nochmal drüber hören kann, drüber schauen kann, was habe ich da vielleicht gesagt. Aber die allermeisten fühlen sich tatsächlich so wohl, dass sie sagen, nee, komm, lad hoch, ist mir doch egal.
Ja. Ja, ich hatte neulich, was heißt Bekanntschaft gemacht, jemand die Hand gegeben, wo ich dann gefragt habe, na und, können wir hier mal zusammenkommen? Nee, gleich abgewatscht.
Echt?
Ja, bei Berlin Thunder.
Okay.
Ja, ich wurde eingeladen letzten Sonntag beim Camp von Berlin Thunder mit zuzugucken. Die laden ja, also man hat die Möglichkeit, sich einladen zu lassen, so als Coach aus Berlin und Umgebung, um dann mal zu gucken, was machen die denn da und vielleicht neue Impulse mitzunehmen. Und das wollte ich dann halt auch gerne mal wahrnehmen. Vielleicht wäre da auch mal was Neues für mich dabei gewesen und dann bin ich da halt hin. Und habe mir das Ganze angeguckt, dann wurde ich halt vorgestellt und habe dem Headcoach die Hand gegeben und Björn Werner dann auch. Und ja, hallo Mensch, ja, schon danke, dass ich hier dabei sein darf. Ja, schön, dass du hier bist. Und derjenige, der mich dann halt eingeladen hat, und, ja, und übrigens, ne, ihr habt was gemeinsam, ja, macht beide Podcast. Ah, oh, du machst Podcast, was denn für ein Podcast? Und ich so, zeig dir noch mein Cappy, ich hatte mein Coach Potatoes Cappy auf, ne, hier. Cappy und Coach Potatoes. Wir machen aber mehr so halt Verbandsfootball. Übrigens vielleicht ein Thema, worüber wir uns ja mal unterhalten können, lieber Björn Werner. Ne? So, um mal zu gucken, wo sind denn die, also ne, gleich zu sagen, ich will nicht roasten, ich will einfach mal gucken, wo sind denn die Schnittstellen, wo könnte man denn eine Synergie erzeugen. Aber da hat er dann auch gleich gesagt, nee, über das Thema habe ich schon zu oft gesprochen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Fand ich schade, aber ne, er war jetzt nicht unfreundlich, aber ne, da war das Gespräch dann beendet.
Ja.
Schade, ja. Eigentlich.
Gut, vielleicht hättest du ein bisschen mehr an seinem Schnürsenkel nuckeln müssen.
Na, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich sowas nicht mache.
Ja. Nee, aber vielleicht ist er das gewöhnt.
Ja, das kann sein. Ich denke, da wird es viele Leute geben, die auch um seine Aufmerksamkeit buhlen. Ich meine, er steht in der Öffentlichkeit, ne, mit dran und als ein ehemaliger NFL-Spieler, jetzt als ERF-Owner eines Teams plus eben als Randpersönlichkeit steht er dann halt auch schon im öffentlichen Mittelpunkt und gibt ja auch viele Leute, die ihn toll finden und die dann auch gerne bestimmt mal ein Autogramm haben möchten oder sowas. Aber ich bin kein Mensch, der jetzt auf anderen zugehen und sagt, hey, ich will mal was von dir und können wir mal miteinander talken hier und so. Ich biete es halt einmal an und wenn ich dazu komme, ansonsten dränge ich mich halt auch nicht auf und wenn es halt nicht klappt, dann ist es okay.
Ja, aber das ist so die Motivation. Ich habe noch nie, glaube ich, jemanden gefragt, der mir keins gegeben hat, aber ich habe auch noch nie irgendwie mit solchen, in Anführungszeichen, Größen der Football-Szene irgendwie zu tun gehabt. Außer Spengemann, aber das ist irgendwie nie zustande gekommen von meiner Seite aus.
Ja, und ansonsten, ja, Thunder habe ich was mitgenommen. Also ich würde es mal unter dem Begriff verbuchen, it's just Football. Also es war jetzt auch nur so eine Leistungsabfrage, so kurz vor Saisonstart, also konnte ich da jetzt nicht so viel rausziehen. Die Techniken, die sie gespielt haben, waren jetzt für mich nichts Neues. Ich habe mir halt die O-Line angeguckt und letztendlich würde ich so als Fazit sagen, deutsche Trainer für einen Großteil deutsche Spieler war jetzt für mich jetzt kein Jawdropper, sah jetzt für mich nicht viel anders aus als die GFL. Du hast halt den Unterschied, die Leute werden alle mehr oder weniger bezahlt und haben damit halt eine Anspruchshaltung zu erfüllen, immer beim Training zu sein. Und damit kannst du natürlich anders trainieren als bei EVs, wo die Leute ihren Mitgliedsbeitrag zahlen und dann vielleicht mal nicht zum Training gehen. Ne? Da hast du halt andere Synergien. Und die haben ja natürlich auch so das Gefühl, best of the best, ja, top of the tops, dann da irgendwie eine elitäre Verbindung zu sein. Was ja vielleicht auch sind. Und ich glaube, da entstehen dann halt auch andere Synergien, als wenn du jetzt irgendwo anders unterwegs bist. Und auf jeden Fall sah das alles sehr organisiert, alles sehr strukturiert aus. Und ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass der eigentliche Unterschied, gerade bei Coaches denn oder bei Teams generell, ist, der Unterschied ist, wie viel Zeit hast du zur Verfügung, wie viel Manpower hast du zur Verfügung und wie strukturierst du das Ganze? Ne? Mhm. Und das machen sie gut. Sie haben ja eine hohe Manpower, sie haben auch immer jemanden dabei, der filmt. Sie haben im Jahn-Sportstadion trainiert. Ne? Und wenn du da so ein ganzes Team zur Verfügung hast, wirklich ein full-loaded Team, was dann da trainiert, und die Coaches halt da wirklich alle organisiert und eingetaktet sind, dann kannst du natürlich ganz tolle Sachen machen.
Und ja, aber das ist ja, korrigier mich, wenn ich falsch liege, so wie du es beschreibst, so der Cheatcode, den auch GFL-Mannschaften hatten, zumindest die erfolgreichen, dass sie halt diese Trainingsperiodisierung und die logistische Abwicklung eines Trainings viel, viel besser rausgefunden haben als beispielsweise ein Team in der Oberliga Nord.
Mhm. Würde ich so sehen, ja. Das ist so das, was uns von der ELF, glaube ich, so unterscheidet.
Also quasi die Perfektion der Effizienz von Zeit.
Genau. Und Ressourcen, also Ressourcen im Allgemeinen. Nicht nur Zeit, sondern auch Manpower. Und natürlich hast du denn dadurch, dass das ja die Sogwirkung einer elitären Gruppe hat, hast du natürlich die Leute, die meinen, was zu können. Und ich denke, da sind auch gute Coaches dabei. Und dann hast du eben eine Ansammlung von guten Coaches. Und die können nochmal ein kleines Quäntchen mehr bewirken, als wenn du halt so einen bunt gemischten Coaching laufen hast, wo du vielleicht so auf einer oder anderen Position vielleicht kleinere Schwächen hast. Vom Knowledge her. Hm. Weißt du, was ich meine?
Ja, verstehe ich. Und wie würdest du das jetzt sehen, tatsächlich die Qualität der Spieler, jetzt wo du wirklich so nah dran warst?
Also ich hatte dann zwei Spieler der O-Liner gesehen, wo ich gesagt hatte, die wären noch nicht so weit. Die wären so Mittelmaß GFL. Mhm. Ne, die anderen sahen schon ganz gut aus, die haben da alles Sound gemacht. Es war natürlich nur eine reine Leistungsabfrage zu dem Moment. Ich weiß also nicht, wie sie zu ihrer Leistung gekommen sind. Das wäre ja nochmal interessant zu wissen. Also irgendwann später, früher einzusteigen in einer Zeit, wo es eben halt um Leistungsschaffung geht, also die Leute dahin zu bringen, ne, technisch und leistungsfähig dahin zu kommen, wo sie hin müssen. Das wäre nochmal interessant, als nur zu sehen, welche Blocks rufe ich jetzt ab, ohne sie jetzt groß zu korrigieren. Das wäre jetzt nochmal interessant zu wissen. Vielleicht kriege ich das ja nochmal irgendwie da nächstes Jahr hin, falls ich mit dieser Sendung jetzt nicht irgendwie auf einer schwarzen Liste lande.
Ich wollte gerade sagen, du kennst doch Björn Werner auf jeden Fall.
Ja, klar, wir sind jetzt Buddies. Dann sage ich nochmal, ey Björn, wie sieht's denn aus? Ich würde gerne nochmal vorbeikommen. Nee, aber das, was ich gesehen habe, war jetzt nichts, was mir jetzt irgendwie Schuhe ausgezogen hätte, was mich jetzt irgendwie ratlos zurückgelassen hätte. Das war jetzt alles nichts Neues. Es wird halt, glaube ich, einfach nur effizienter trainiert. So würde ich das einschätzen.
Das ist interessant. Ja, danke für den Einblick auf jeden Fall. Ich denke, viele ELF-Mannschaften, gerade in den Hubstädten Hamburg, Berlin, sind da sehr offen auch, weil die Community da auch so ein bisschen verwässert zwischen denen, die halt im erweiterten Orbit so eines ELF-Teams sind und denen, die gut angesehen sind im Verbandsfußball. Ich denke, da gibt es Schnittstellen, aber vielleicht für alle die irgendwo wohnen, wo es diese Schnittstellen halt einfach nicht gibt, das ist durchaus ein interessanter Einblick.
Ja, und ich finde es auch gut, wenn das Team Berlin Thunder jetzt sagt, wir sind offen dafür, dass die Trainer in der Umgebung hier mal bei uns reingucken und vielleicht können wir euch ja so mit supporten, finde ich schon mal ganz okay. Ja, die Frage ist dann halt, gibt es dann irgendwann mal dann den Einblick, eben zu sagen, was sind denn eure Keys, also eure Geheimnisse, wie coacht ihr denn etwas, wie seid ihr denn zu dieser Kenntnis gekommen, was wollt ihr mit diesen Techniken erreichen? Das ist ja dann irgendwann mal die Frage, die interessant wird.
Ach, und da hast du überhaupt keine Einblicke gewinnen können?
Nee, das nicht. Wie gesagt, es war halt nur ein Camp, wo sie dann alle ihre Techniken nochmal durchgegangen sind, dann ihre Plays durchgegangen sind. Ne? Sie sind jetzt 2 Wochen vorm Spiel, da werden sie jetzt nicht noch anfangen, jetzt irgendwelche Griffe in die Trickkiste zu machen. Also es war jetzt wirklich einmal mal zu gucken, wie trainieren die. Und ganz ehrlich, hätte ich jetzt auch bei den Adlern so gesehen.
Ja.
Ne? Wie die tiefer gehenden Erkenntnisse jetzt da sind und mit welchen Ideen die daran gehen, das weiß ich natürlich nicht. Ich war nicht in irgendwelchen Meetings mit drin. Ich habe dann nur auf dem Feld daneben gestanden und geguckt, was die O-Line da so treibt.
Aber doch spannend.
Ja, auf jeden Fall ein interessanter Einblick. Und wie gesagt, wenn sich das nächstes Jahr nochmal irgendwie ergibt, frühzeitiger da mal einzusteigen, dann würde ich das, glaube ich, nochmal wahrnehmen. Ich habe halt auch gesagt, ja, auch wenn ich die EF so ein bisschen kritisch sehe, würde ich gerne open-minded bleiben, um mal zu gucken, vielleicht machen sie ja doch wirklich Sachen komplett anders, als wir es gewohnt sind. Natürlich, ohne mich jetzt selber hochloben zu wollen. Ich meine, ich bin jetzt seit 20 Jahren dabei und ich war auch in der GFL unterwegs. Für Trainer, die meinetwegen jetzt nur, was heißt nur in Anführungsstrichen nur, die jetzt vierte oder dritte Liga gecoacht haben, das ist vielleicht nochmal ein neuer Einblick. Ja. Aber bei den Bears jetzt zum Beispiel ist es so, wie gesagt, ich bin der zweite O-Line-Trainer. Der andere O-Line-Trainer ist war jetzt Spieler bei den Rebels gewesen, also er kennt halt auch O-Line-Techniken. Wir sind da auch, was die Techniken und Durchführung des Trainings angeht, eigentlich auf einer ziemlich ähnlichen Wellenlänge. Wir erzählen so ziemlich das Gleiche, bis auf ganz kleine Details. Wir haben aber das Problem, dass wir eben halt ein anderes Ausgangsmaterial haben. Es sind halt keine ausgebildeten Sportler, sowohl geistig als auch körperlich. Also geistig meine ich mit Mindset. Ne? Was gehört dazu, ein Sportler zu sein? Welches Commitment brauche ich dafür? Und so eine Geschichte. Ne? Wie ernähre ich mich? Wie oft gehe ich ins Fitnessstudio? Und so eine Geschichte. So eine Leute haben wir halt nicht und das müssen wir denen eben beibringen und können dem, also wir haben zwar das Wissen, können aber dann natürlich mit dem Ausgangsmaterial und mit der Zeit und mit dem Trainingsequipment, was wir haben, nicht das Gleiche machen wie Thunder. Obwohl das Wissen vielleicht gar nicht so weit weg ist von anderen.
Ja, das ist eine interessante Betrachtungsweise tatsächlich.
Und da geht es dann halt wirklich darum, dass dann die Vereine dann halt gucken müssen, was kann ich mit dem Spielermaterial jetzt machen. Ne? Klar kriegst du nicht dreimal die Woche zum Training, weil die müssen halt alle arbeiten und ja, wahrscheinlich dann halt auch im Schichtbetrieb. Ne? Und sie werden natürlich nicht dafür bezahlt. Und diese Bezahlung, die fördert ja oder die kreiert ja dann eine Erwartungshaltung an die Spieler. Ne? Wenn du Kohle willst, wir bezahlen dich dafür, dann ist dein Job aber hier beim Training zu sein.
Ja, aber wie tief im Roster gibt es denn tatsächlich diese Bezahlung? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich, also für manche ist es ja auch schon der Anspruch oder das Goodie, einfach in einer ELF-Mannschaft zu sein. Und ich wette, von diesen Spielern profitieren die halt auch dahingehend, dass sie nicht bezahlen müssen.
Also so wie ich es mitgekriegt habe, soll eigentlich jeder so in irgendeiner Form bezahlt werden. Der Großteil wird auf Minijob-Basis bezahlt, aber Minijob-Basis heißt ja nicht, dass sie die kompletten 450 Euro bekommen. Das kann ja auch meinetwegen 100 Euro sein oder was auch immer. Das weiß ich nicht, wie viel die Leute da dann letztendlich kriegen. Aber ich hatte ja vor 2 Wochen den Marcel Behm bei uns, der hat auch bei Thunder gespielt. Und zumindest ist es dann da so, dass sie ihre Trainingsklamotten dann halt gestellt kriegen, also ne, Trainingsanzüge und sowas, mit einer Bag und so, und dass dann halt auch Fahrgeld bezahlt wird bei dem einen oder anderen, der dann halt von weiter her kommt, ne, und sie müssen dann halt keinen Mitgliedsbeitrag zahlen. Und sie kriegen Helm und Pad gestellt. Also klar können sie sich dann auch einen eigenen Helm oder Pad kaufen, wenn sie meinen, das, was ihnen gestellt wird, reicht ihnen nicht. Aber letztendlich ist für jeden halt ein Helm und ein Pad da. Und das ist ja auch schon viel wert.
Auf jeden Fall, ja.
Und dann eben halt, bis zu einem gewissen Grad eine Bezahlung. Ich glaube, es gibt dann halt mehrere Level von Bezahlung. Die normalen Spieler kriegen dann halt irgendwas dann innerhalb dieses Minijobs. Ne? Die Talentierten kriegen dann halt ein bisschen mehr. Und dann gibt es dann halt natürlich die Imports, die dann halt natürlich anders bezahlt werden.
Und ich habe gehört, als ich mich neulich off the record mit einem GFL-Coach unterhalten habe, es gibt dort wohl auch so bestimmte Prämien. Also wenn du Jugend-Nazio gespielt hast, kriegst du eine Prämie. Wenn du Nazio gespielt hast, kriegst du ein höheres Einstiegsgehalt. Mhm. Wenn du Auswahl gespielt hast, kriegst du eine Prämie. Wenn du Herren-Nationalmannschaft gespielt hast, kriegst du noch eine Prämie und sowas. Und da ist es halt wohl gestaffelt.
Ja, und ich denke, letztendlich nach dem Leistungsprinzip, die du dann in der Saison zeigst, ne, denke ich ja auch, für Touchdown oder sowas könnte es auch eine Prämie geben oder sowas, ne, so wie bei der NFL oder sowas, aber das weiß ich nicht. Das ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eben auch nochmal eine zusätzliche Motivation wäre.
Auf jeden Fall.
Ne, und so wie ich dann halt gerüchteweise gehört habe, strebt man dann, also jetzt im Dunstkreis von Thunder habe ich das gehört, strebt man jetzt aber trotzdem irgendwie an, so Richtung Gemeinnützigkeit wieder zu gehen, beziehungsweise dann Sponsorengeld über Fördervereine dann reinzuholen, dann irgendwie jugendmäßig so ein Fleckteam aufzubauen. Hintergrund ist dann natürlich, sie müssen halt für ihre Trainingsplätze bezahlen und ein Spiel und ein Training im Jahn-Sportstadion kostet Asche. Ja, und das nicht zu knapp. Und so versucht man dann wohl irgendwie wieder dann an kostenlose bis kostengünstige Trainings- und Spielstätten zu kommen. Wo ich mir dann aber frage, was soll denn das mit dem professionalisierten Gelaber?
Ja, es ist doch schön, wenn du da so ein bisschen Gemeinnützigkeit reinschmeißen kannst und dann dafür Fördergelder bekommst. Das ist doch geil.
Ja, wo ich dann
auch, man darf natürlich nicht vergessen, Verbandsteams machen das auch.
Ja, richtig. Aber was unterscheidet dann halt noch das ERF-Team vom Verbandsteam, weißt du? Das ist dann so die Frage, die ich mir dabei stelle. Ich meine, gut, letztendlich kann jeder selber entscheiden, wie der Weg zum Erfolg aussehen soll. Und natürlich ist dann halt die Frage, wo kann ich dann halt auch Geld sparen? Und wenn ich dann halt für die Trainingsstätte nicht bezahlen muss, ist es natürlich ein guter Benefit. Ne? Aber dann bist du in dem Punkt dann halt auch nicht besser als die Verbandsteams.
Ja, ich muss immer lachen, wenn irgendwie, wenn Leute Charity als Joker einsetzen, um dann vielleicht doch irgendwie einen Schnitt zu machen. Das ist aber jetzt unabhängig vom Football und ich verstehe auch, dass kleinere Mannschaften auf die Synergie bauen, halt durch eine Charity-Aktion auch bekannter zu werden. Das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Nee. Aber wenn es halt wirklich direkt um finanzielle Mittel geht, dann das hat für mich immer einen Geschmäckle.
Ja, und ich warte halt auch irgendwie immer noch wirklich auf diese öffentlichen Aktionen, die der Football-Jugend irgendwie zugutekommen soll. Also ich habe meines Wissens nach noch nichts hier gesehen, was jetzt irgendwie so eine Art Thundercamp gewesen wäre, ja, wo sich dann halt Spieler und Trainer halt irgendwo versammeln und dann die Kids dann ranholen und die dann coachen. Oder dass sie in die Vereine gehen und sagen, hier, wir helfen euch mal so ein bisschen oder so. Das habe ich jetzt noch nicht erlebt. Es kann vielleicht passiert sein, das weiß ich nicht, aber ich habe davon noch nichts gehört und noch nichts gesehen.
Warts ab. Ich denke, die werden auch früher oder später auf den Trichter kommen, dass das halt auch wahnsinnig geile Bilder für Social Media sind, wenn ein Thunder-Spieler in Thunder-Klamotten in einer Grundschule ist und Thunder-T-Shirts austeilt.
Ja.
Und das ist einfach nur eine Frage der Zeit.
Ich denke, den Weg werden sie dann halt auch irgendwann gehen müssen, weil die NFL kommt. Und wenn die das dann macht, wer ist dann die ERF?
Das ist aber halt vielleicht auch gerade der Fluch und der Segen halt, der kleine Bruder von der NFL zu sein. Du versuchst jemanden aufzubauen als Star, aber der Weg heutzutage zu den richtigen Stars. Ich will nichts wegnehmen von jemandem, der in der ELF spielt. Sicherlich ein harter Spieler, der sich den Arsch aufreißt und auch seinen Applaus verdient und auch seine Fans verdient. Aber ist halt nicht Patrick Mahomes. Mhm. Und der Weg zu Patrick Mahomes ist heutzutage ja auch viel, viel kürzer geworden, als er noch vor ein paar Jahren gewesen wäre zu einem Steve Young oder einem Jerry Rice.
Mhm. Nun wabern ja so ein bisschen die Gerüchte in der Football-Szene rum oder sie halten sich hartnäckig, dass es irgendwie geplant ist, eine European Division der NFL aufzumachen. Wenn es so wäre, würdest du dann vermuten, dass das ein Sargnagel für die ERF sein könnte?
Wenn sie es nicht schafft, das zu sein, Ja, natürlich. Also das, beziehungsweise, ich kann mir nicht vorstellen, wie bis jetzt rede ich gerade, die Amerikaner sagen talking out of my ass, weil wir reden jetzt gerade über ein Thema, wovor ich vor 10 Sekunden erfahren habe.
Also sorry, dass ich dich damit überfalle.
Kein Problem. Also es soll erstmal für mich zur Erklärung, du kannst es mir hier on the air erklären, es soll eine europäische Division der NFL geben,
also die
dann
aber Gerüchte.
Auch mit um den Super Bowl,
ja.
Also, mit in Super Bowl und Playoffs.
Wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt immer so dieses Schlagwort European NFL Division und das würde bedeuten, dann in Europa so ein paar NFL-Teams dann zu haben. Ich meine, ich würde jetzt es so interpretieren, die Deutschlandspiele, die wir jetzt hier haben, sind so der erste Schritt dazu, um den Markt zu testen. Und die Resonanz vom deutschen Markt ist ja auf das erste Spiel sehr positiv gewesen. Und jetzt gibt es ja dieses Jahr auch schon 2 Spiele. Und wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, bitte nicht verprügeln, wenn es jetzt nicht stimmt, aber ich meine gehört zu haben, dass die Chiefs jetzt wohl mehr als nur 1 Spiel in Deutschland absolvieren sollen. Nicht dieses Jahr, aber insgesamt gesehen.
Ja.
Und im Hintergrund mit diesem Gerücht European NFL Division, wo du dann vielleicht in London, eins in Deutschland und weiß ich nicht wo ein NFL-Team hättest, was ja dann der Traum eines jeden Football-Fans wäre, ob er nun selber gespielt hat oder nicht, das wäre eine Reise nach Mekka. So, und würde dann die ERF nicht Leute verlieren, beziehungsweise auch an Bedeutung verlieren?
Gut, okay. Erstmal ist das ein Punkt, wo ich sagen würde, tut mir leid, wenn ich da jetzt irgendwelche Insider, die wirklich die Informationen haben und wissen, dass ich das jetzt nur rate, riskiere, bitte plagelliert mich nicht. Aber mein erster Gedanke wäre, kommt eh nicht. Weil organisatorisch gar nicht machbar und wenn es überhaupt geht, warum gibt es das nicht schon längst mit Kanada, wo sowieso Spieler hin und her gepipelined werden und es auch genug Fans von NFL-Mannschaften gibt. Es gibt ja auch zum Beispiel im Basketball und im Eishockey länderüberschneidende Spiele und sowas und in der NFL gibt es das nicht. Also ich weiß nicht warum, aber ich glaube nicht, dass es kommt. Wenn es kommt, kann ich mir vorstellen, dass es höchstens dann kommt, auch wenn die ELF vielleicht schon längst aus dem Weg ist. Auch das ist jetzt nur eine Spinnerei. Die ELF muss sich ja mit Merch und mit Ticketverkäufen irgendwann am Leben halten. Also irgendwann ist halt dieses Anfangskapital, was sie da jetzt irgendwie eingelegt haben, auch aufgebraucht. Und dann ist die Frage, wie hoch ist die Tragfähigkeit? Dann können sie genug Leute davon überzeugen, Jahr für Jahr sich das angucken zu wollen, die eigentlich, weil es sind ja primär Run-Fans, die eigentlich NFL wollen.
Mhm.
Wann ist dieser Schleier des Freudentaumels, oh geil, Coach Esume macht ja bei uns in Deutschland auch was mit deutschen Talenten, wann ist das weg und man kommt, wann wird es langweilig
einfach? Ja.
So. Und dieser Punkt, vielleicht ist er in 3 Jahren, vielleicht ist er in 5 Jahren, aber das wird nochmal wahnsinnig interessant. Momentan, glaube ich, wäre es nicht der Sargnagel für die ELF, weil es so viele Leute gibt, die explizit diese Liga gerne gucken. Man kann ja Teil von was ganz Neuem sein, sprechen wir mal positiv. Man kann Teil von was ganz Neuem sein, man kann ein Experte werden, weil es gibt noch keine Experten dazu. Die Liga gibt es seit 3 Jahren. Keiner kann sagen, ja, aber in der Vereinsgeschichte, weil der Verein ist 3 Jahre alt. So, also wenn du gerne Klugscheißer bist und wenn du gerne eine Chance haben möchtest, ohne richtig krass dich mit Jahren von Film und Datenmaterial voll zu spachteln, um dann am Ende der Oberklugscheißer zu sein, ist die ELF momentan dein perfektes Spielfeld.
Also so viele Statistiken hast du halt noch nicht.
Genau. So, das wiederum heißt, dass die Leute, die die ELF mögen, werden die ELF auch dann mögen, wenn es eine NFL gibt. Also wenn es eine NFL European Division gibt, meiner Meinung nach. So, wenn es die ELF dann nicht mehr geben sollte, irgendwann in 5, 6, 7 Jahren, und die NFL wagt dieses Experiment, dann wird das natürlich richtig gut einschlagen, weil ich immer noch nicht glaube, dass die GFL es schafft, in den nächsten Jahren ein Produkt auf die Beine zu stellen, was so sexy ist, wie etwas, was von einem großen Fernsehsender mit jahrelanger Erfahrung und unfassbaren Ressourcen produziert wird. Also, ich denke von vornherein nicht, dass beides gleichzeitig im gleichen Universum je existieren muss. Wenn es das tut, glaube ich, ist das eher ein Rohrkrepierer für die NFL, als dass es der ELF schädlich wird. Long story short.
Also ich würde es so sehen, wenn die NFL kommt, so kommen sollte, dann ist das wie immer, wie dieses Bildnis von den immer größeren Fisch im Teich. Es gibt immer einen größeren Fisch im Teich, der dich fressen will, wenn du glaubst, du bist der Größte. Wenn die NFL kommt, denke ich halt, dass die ELF in eine Rolle kommen könnte, in der die GFL jetzt ist. Wo man sagt, eigentlich müsste die GFL jetzt eine Ausbildungsliga werden für die ELF. Mhm. Und die ELF würde jetzt ihrerseits zur Ausbildungsliga für die NFL werden. Mhm. Weil ich vermuten würde, also es ist wirklich alles nur, ne, könnte sein, keiner weiß was, einfach nur Ideenspinnerei, dass die NFL mit ihrer European Division vielleicht auch gucken würde, was sie halt für Local Heroes rekrutieren könnte. Mhm. Weiß ich jetzt nicht. Sieht ja so aus, als würden immer mehr deutsche Talente den Schritt in die NFL schaffen können.
Ja.
Ne? Und selbst auf Positionen, wo man immer gedacht hätte, das haut nicht hin, da ist der Unterschied zu groß. Zum Beispiel bei Receivern. Früher war es ja immer so, im College-Bereich haben wir immer O-Liner liefern können und Kicker. Mhm. Und O-Liner haben es ja auch geschafft dann in die NFL. Ne, mit Kuhn und Vollmer. Und,
plus D-Liner.
Plus D-Liner, ja. Das waren so die Positionen, die man als Deutschland beliefern konnte. Jetzt kommen noch Receiver mit dazu. Das hätte vor ein paar Jahren keiner für möglich gehalten. Und wenn das jetzt soweit ist, könnte natürlich dann das NFL-Team in Europa gucken, ne, was sind denn hier so für europäische Spieler am Start? Und dann ja, wird die ELF wieder härter rekrutieren müssen. Und dementsprechend auch wieder die GFL. Ja, dann ist das wieder, dann wird der Rattenschwanz einfach nur ein Stückchen höher. Und ein Punkt, den du gerade gesagt hast, die Leute, die ja dann ohne NFL-Football da sitzen, weil die Saison vorbei ist, gucken sich dann die ELF an. Die ELF wird ja weiterhin im Sommer dann halt spielen und dann fängt irgendwann die NFL wieder an. Weiß ich nicht, ob es da dann nicht wieder so eine Abwanderbewegung gibt von Leuten, die dann die ELF ein bisschen uninteressanter finden und dann bei der NFL bleiben.
Aber solange sich das zeitlich nicht unterscheidet, glaube ich, dass, oder so überschneidet, glaube ich das ehrlich gesagt nicht. Weil ich denke nicht, dass jemand, der für, wie viel kostet eine Karte bei Thunder?
Weiß ich, müsste jetzt lügen, 20 Euro oder was? 20, 30 Euro oder sogar mehr?
Wenn du jetzt 20 Euro für Thunder bezahlst, wo du den erweiterten Arm der NFL siehst und noch Local Heroes zusammen, verglichen mit 300 Euro, also...
Naja, aber da ist die Show halt nicht so geil, ne?
Nee, natürlich ist die Show nicht so geil.
Und das ist das, was die ELF halt noch liefern muss, halt die Show drumherum.
Und ganz ehrlich, das ist auch genau der Punkt, wo die GFL die ELF immer noch rechts überholen kann.
Ja, also, absolut. Die GFL hat halt vieles noch nicht verstanden, beziehungsweise ist nicht in der Lage, es umzusetzen, weil sie einfach die Leute und die Geldmittel dafür nicht haben.
Und ich finde, sie möchten die NFL an der Stelle schlagen oder die ELF an der Stelle schlagen, wo die ELF halt einfach den Heimvorteil hat, nämlich bei der Bereitstellung eines großen sexy Streaming-Produkts,
ja.
Was überregional bekannt ist und so weiter. Das ist wichtig. Das ist auf jeden Fall wichtig und das sollte auch angegriffen werden und das könnte in der GFL auch besser sein, als es ist. Aber die Regionalität ist ja letztendlich das große Steckenpferd, weil die Regionalität ist das, was die ELF nicht hat.
Ja. So,
das wird sie niemals haben. Ein Spieler aus Neubrandenburg wird sich wahrscheinlich nicht so, oder nein, ein Fan aus Neubrandenburg, wenn man es richtig anstellt, wird sich wahrscheinlich nicht so mit Berlin Thunder identifizieren können, wie mit den Tollense Sharks.
Mhm.
Und wenn man da einfach die Leute buchstäblich zu Hause abholt und sagt, hier, wir bieten euch was, wo ihr eure Familie 3 Stunden am Tag unterhalten könnt und ihr alle habt davon einen Mehrwert, das wird die ELF nicht machen können.
Aber da ist zum Beispiel Rostock Griffins ein schönes Projekt. Die kriegen das zum Beispiel hin, die Leute aus Tollense zu aktivieren und dann zu sich ins Stadion zu holen. Ja, und das ist Zweitliga-Football.
Regionalität, da hast du es wieder. Das ist halt der stärkste Player auf dem regionalen Markt. Er ist stärker als Tolense. Und wie ich finde, kein Widerspruch dann, sondern eigentlich eine Bestätigung dafür, wenn du regional eine gewisse Sogwirkung entfalten kannst, weil du da ein Riesenspektakel aufziehst, ja, dann kannst du auch den Thunder-Fan, der bei dir um die Ecke wohnt, kriegen.
Ja, ich weiß nicht. Also ich hab mir bis jetzt noch keinen ERF Spiel live angesehen, also vor Ort, und ich glaube, ich werde es halt auch nicht machen. Ich hab mir nur am ersten Spieltag der ersten Saison habe ich mir meinen Stream angeguckt, wo ich sagen muss, da haben sie von Anfang an eigentlich schon gute Arbeit geleistet, bis auf ein paar kleine Anfangsschnitzer. Und da wird sich die GFL jetzt zukünftig dran messen müssen, weil sie haben jetzt ja ein Streaming bzw. ein Gaming Pass Paket vorgelegt, der ja dann auch schon so ein paar Preise hat, wo du denkst, also wenn da sich die Qualität nicht verbessert im Gegensatz zum letten Jahr, wo die Streaming-Dienste ja teilweise richtig grottig waren, dann ist es eine Frechheit, dafür Geld zu verlangen.
Ja,
aber andersrum, das habe ich von den Rostockern gehört, ein Streaming-Angebot pro Game Day kostet mehrere tausend Euro, das zu wuppen.
Ja.
Mehrere das, tausend.
Das möchte man gar nicht denken. Ich habe mal... Ich arbeite ja hin und wieder mit Leuten zusammen, die da im Streaming-Game sind, und die sagen, also für eine komplette Saison haben die 10.000 Euro Produktionskosten.
Ja.
Also das möchte man gar nicht denken.
Richtig. Ja, da kommt gerade der Richtige in den Streaming-Kommentar rein. Phillies ist da, sagt Moin Moin.
Moin Moin Patrick.
Kosten, da komme ich ja genau richtig, genau. Ja, wenn du was dazu sagen kannst, Felix, was würdest du meinen, kostet so eine Produktion, wenn du vor Ort bist? Ich meine, berechnest du den Teams was? Was hast du für einen Aufwand, wenn du es berechnen würdest? Erzähl mal. Wollte ich auch mal gucken, ob ich den mal bei mir ins Interview reinhole, um mal ein bisschen expliziter darüber zu sprechen.
Auf jeden Fall sehr interessante Gesprächspartner. Ach ja, und Felix, pack da ruhig auch die Kosten für den Kaffee rein, den du brauchen wirst, weil du wahrscheinlich 83 Stunden am Stück wach bist, um sowas auf die Beine zu stellen, weil du es natürlich alles alleine machst.
Ja, ich meine, also die Hof-Joker-Streaming-Leute, beziehungsweise ist es ja einer, und dann guckt er, wer ihm da hilft, wenn ich das richtig verstanden habe, der macht ja dann auch für andere Teams, und das ist halt jedes Mal ein Aufwand, und das kriegst du ja aber alleine schwer hin, ja, wenn du vernünftig mit verschiedenen Kameraperspektiven arbeiten willst, und dann kannst du ja nicht Hunz und Kunz an die Kamera lassen, sonst gibt es da ein wildes Hin- und Her-Gesumme und Rumgeschwanke, was ich teilweise bei GFL-Spielen gesehen habe, wo ich dachte, ich werde seekrank. Und das ist so ein Punkt, da müssen sich die GFL-Teams echt wahrlich verbessern und Geld investieren, um da hoffentlich der ERF irgendwann mal den Rang abzulaufen. Ne, das muss halt attraktiver, es muss sexy werden.
Ja, definitiv. Und sie sind ja schon auf dem Weg. Also ich bin auch ehrlich gesagt, obwohl ich am Anfang ein bisschen die Nase gerümpft habe, als Arena reingegangen ist. Ich kann jetzt nichts über die Qualität der Sachen sagen, aber ich höre zumindest nicht von den GFL-Spielern, dass sie lästern zumindest nicht sehr laut darüber. Und das ist, finde ich, für einen Hauptsponsor, der da nicht verortet ist, ein sehr großes Kompliment, weil Footballer sind bei sowas ja sehr vokal.
Ja, ich glaube, das hat man nämlich auch schon mal besprochen. Also ein Footballer würde natürlich am liebsten immer entweder Under Armour oder Air Jordan tragen. Ne? Ja. Danach Nike. Irima ist, glaube ich, nicht auf unserem Radar gewesen, weil das ist ja auch eher so ein Fußballklamottenhersteller.
Ja.
Aber gut ist es, es gibt jetzt erstmal eine einheitliche Linie, die alle GFL-Teams tragen. Es wäre gut, wenn man das Zeug auch den Fans vielleicht zugutekommen lassen würde, dann hast du gleich Fanwear, die dann einheitlich aussieht, und ja, es ist ein erster Schritt zur Professionalität. Ich habe jetzt bei Facebook gesehen, das deutsche Nazio-Frauenteam hat jetzt Schuhe von New Balance bekommen, von einem Händler, der das Team unterstützen will. Ja, einheitliche Schuhe, auch wichtig. So, mal gucken, was Phillies jetzt hier schreibt. So, ich mache das ja viel aus Liebe. Ich berechne nicht so viel wie andere Firmen natürlich, aber die Streams jetzt für die Cougars in der GFL2 kosten natürlich etwas mehr. Da kommt es ja doch sehr auf die Qualität an. Manchmal zahlen die U19-Teams auch nichts, aber das ist dann von vielen Faktoren abhängig. Ja, also Felix, sag nochmal, wenn du was berechnen würdest, also wenn du es voll berechnen würdest, was müsstest du den Leuten dann abknüpfen, damit du auch ein bisschen Gewinn mit nach Hause nimmst? Weil darum geht es ja letztendlich. Ne? Aus Liebe was machen, finde ich immer ehrenwert. Aber ich denke, auf lange Sicht muss jeder wissen, was die Arbeit eben halt auch wert ist. Und ich bin der Meinung, ja, gemeinnützige Vereine, gut und schön, aber gerade die GFL muss, glaube ich, auch lernen, dass nicht alles umsonst ist.
Ja, das ist richtig. Und Entertainment kostet Geld. Da bin ich ganz bei dir. Das ist auch was, was ich immer wieder den Footballmannschaften erzähle, wenn sie kommen mit, ja, und bei uns ist der Game Day umsonst. Also ganz ehrlich, die Leute werden 2,5 Stunden unterhalten und mindestens ein bisschen Handgeld könnt ihr nehmen, wenn ihr wirklich jetzt moralisch große Bedenken habt, da jetzt einen riesen Gewinn zu machen.
Das Thema hatten wir übrigens gerade letztens erst gehabt. Ich bin der Meinung, also wenn du bei unteren Teams bist, macht es taktisch gesehen eigentlich schon Sinn, den Eintritt kostenlos anzubieten und dann das Geld eben dann über Lebensmittel, Getränke und Merchandise reinzuholen. Für die Teams ist ja erstmal wichtig, dass du überhaupt Leute erstmal hinkriegst und von deinem Produkt begeisterst. Gerade wenn du jetzt nicht viel extra anzubieten hast, wie Hüftburg, tolle Musikanlage und hast du nicht gesehen. Bei GFL-Teams sehe ich das wieder anders, weil da ist eigentlich ein anderer Anspruch gefragt. Die sollen ihre Fans oder ihre Zuschauer ja auch mit einem Programm begeistern. Aber um sie begeistern zu können, musst du natürlich dann eben dafür auch was bezahlen. Und das musst du eben halt auch an den Zuschauer weitergeben. Da bin ich völlig bei dir. Bei unteren Ligen würde ich sagen, guck erstmal, dass du die Leute irgendwie ins Stadion holst.
Ich sehe den Punkt und muss da wirklich ganz entschieden widersprechen.
Mach mal.
Respekt.
Mach mal.
Weil du musst die Leute, wenn du sagst, guck erstmal, dass du die Leute ins Stadion kriegst, ja, wie, wenn du denen nichts bietest? Also, wenn du keinen guten DJ hast, wenn du keine gute Entertainment an der Sideline hast, weil du zum Beispiel Cheerleader akquirieren musst, weil du selber keine hast, weil du ein neuer Verein bist. Du musst dir allen möglichen Kram kaufen, um halt ein sympathisches Produkt zu machen, wo die Leute auch gerne hingehen. Das heißt, du brauchst am Anfang wirklich sehr, 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 sehr viel Geld in Relation zu einem laufenden Betrieb, wo die Hardware schon da ist. Wir gehen davon aus, neuer Verein hat nichts. Mhm. Du schnorrst dir den Kram zusammen und das, was du nicht zusammenschnorren kannst, musst du kaufen. Es sollte halt auch gut aussehen, damit die Leute halt gerne wiederkommen. Das heißt, du brauchst in der Version, wenn man das so macht wie du, ein immenses Startkapital, was ein GFL-Team einfach nicht hat, oder haben sie natürlich auch, aber sie haben sowieso on top noch regelmäßige Einkünfte von Eintritt, der ja nun wirklich nicht zu verachten ist. So, dann ist der nächste Punkt, und das ist natürlich veranstaltungspsychologisch, es ist einfach so, wenn etwas umsonst ist, dann hat es keinen Wert. Du hast Leute, die gehen dahin, die laufen da mal drüber, dann denken so, oh ja, Bratwurst, habe ich auch Bock drauf, ich muss heute sowieso noch einkaufen, ich gehe jetzt wieder nach Hause, fahre dann meinetwegen ins Alexa, kauf da ein, hol mir nebenbei eine Bratwurst, wo ich sowieso noch was erledigen muss. Wenn ich etwas gezahlt habe, um hier zu sein, da denke ich mir, okay, ich bin noch 1,5 Stunden hier, ich bleibe jetzt hier und esse jetzt hier meine Bratwurst. So.
Ja, also mein Gedankenansatz hat eigentlich noch eine Voraussetzung, die vorher erfüllt sein müsste. Mhm. Und zwar, dass man die Game Day-Ausrichtung vielleicht über Sponsorengelder wuppen kann.
Aber wenn das mit den Sponsorengeldern schon geklappt hätte, dann hättest du dir auch nicht den ganzen Scheiß zusammenschnurren müssen. Also okay. Ja,
also ich will halt darauf hinaus, also wenn du das hinkriegst, nicht auf Eintrittsgelder angewiesen zu sein, sondern das Geld halt irgendwo anders reinholst. Also einmal die Eintrittsgelder dann vielleicht über Sponsoring schon irgendwie mit abgedeckt, plus eben den Verkauf, den du vor Ort machst und das vielleicht dann eben mit einem attraktiven Merch-Angebot zum Beispiel, wo du ja dann auch nochmal ein paar Euro draufhauen kannst. Wäre natürlich auch gut, wenn das im Vorfeld von Sponsoring-Geld abgedeckt ist, beziehungsweise Mitgliedseinnahmen hast du nicht gesehen. Mhm. Und über diesen Verkauf generierst du halt wieder ein bisschen Rückzahlung plus ein bisschen Benefit.
Ja. Ja, aber wer kauft denn den Merch? Wenn du ein neues Team bist, wer kauft denn den Merch von dem Team? Das sind Leute, die da spielen. Das sind vielleicht die Freundinnen von denen, die da spielen. Und wenn es ein Jugendteam ist, sind es die Eltern, die da spielen. Ansonsten weiß keine Sau, wer du bist und weiß nicht, dass du irgendwie stolz drauf sein kannst,
diesen Merch zu tragen. Aber das ändert ja auch nichts, nicht der Eintrittspreis, sondern du musst ja dann im Vorfeld Marketing betreiben, um die Leute irgendwie zu erreichen. Hey, hier findet irgendwie geiler Football statt, kommt mal einfach vorbei. Ob du jetzt für jedes Spiel einen freien Eintritt nehmen sollst, kannst, darfst, sei mal dahingestellt, aber so als Werbeaktion für 1, 2, 3 Spiele wäre es, denke ich, schon mal sinnvoll, niederschwellig die Leute ins Stadion zu holen.
So. Mach's mit einem Verzehrgutschein.
Oder
wenn
so.
Wenn die Leute das Gefühl haben, sie essen irgendwas umsonst, dann kommen sie da gerne hin. Also Leute bezahlen, das ist ja der ganze Sinn von dieser deutschen Kryptowährung Payback. Ja? Die Leute, die geben unfassbar viel Geld dafür aus, einen Bruchteil davon umsonst zu bekommen. Und das ist doch was, das kannst du dir doch zunutze machen. Und dafür musst du aber, ja, du musst einfach die Chuzpe haben zu sagen, ich biete ein gutes Produkt an.
Ja, ne, da gibt es wahrscheinlich viele Ideen zu. Ich finde es auch ganz gut, dass du dann deinen Standpunkt hier nochmal klar machst. Finde ja immer so eine Diskussion sehr toll. Man muss sich ja nicht immer einer Meinung sein. Und zwei Pole sind immer interessanter als immer nur eine Meinung. Felix hat jetzt gerade nochmal zu dem Punkt Kosten geschrieben. So, wo hat er denn jetzt hier angefangen? So, ich glaube, ich kann immer nicht alle Kommentare sehen, und wenn ich dann in die Liste klicke, dann geht immer der Ton von dem Stream an. Aber ich glaube, er hat irgendwas von 1.500 € geschrieben, die er eigentlich nehmen müsste für so einen Stream. Wobei er glaubt, dass ein GFL2-Team sich das nicht leisten kann. So, die Teams brauchen einfach im Verein Menschen, die darauf Lust haben und sich damit auskennen. Dann fallen erstmal nur Equipmentkosten an, was ja auch schon mehr als genug ist.
Ja.
So, wäre für ihn natürlich der Tod, aber wie gesagt, ich mache es aus Liebe zum Football. Ich bin ja zumindest jetzt teilweise soweit nicht mehr darauf, also drauf zu zahlen, das ist ja auch schon mal was. Ja, also ich finde ja so ein Engagement immer alle Ehren wert und so ein bisschen, ja, wie nennt man das immer so? Idealismus gehört wahrscheinlich auch mit dazu. Aber natürlich, wenn du halt dafür nichts kriegst, ne, und sogar vielleicht noch drauf zahlst, dann frisst sich das halt irgendwann auf, ne? Und zumindest irgendwie ein Dankeschön oder irgendwie so ein kleiner materieller Gegenwert, so in Form von, ne, Verzehrgutschein oder sowas vor Ort oder dann mal Klamotten, wäre dann natürlich dann auch mal ein schönes Dankeschön.
Ja, ja, auf jeden Fall. Bin ich auch immer für zu haben. Weil es ist für uns, die da arbeiten, und es ist tatsächlich Arbeit, egal ob du filmst oder Stadionsprecher bist oder irgendwas machst, das ist ja auch eine Erinnerung, die du haben wirst. Und man fühlt sich dann auch halt gleich gewertschätzt. Und gerade wenn du halt nicht so viel die Geldbörse aufmachen kannst, ist halt ein Hoodie schon auch cool. Du findest auch sicherlich jemanden, der es dafür macht, der sagt, ja, hey, Hoodie und eine Bratwurst geht für mich voll klar.
Ja, ich sag mal, bei unteren Teams, ne, was wirklich noch Verein und Ehrenamt im klassischen Sinne ist, ist das alles auch gut und fein. Eine Liga, die den Anspruch hat, professioneller werden zu wollen, muss dann halt auch in Geld denken. So sehe ich das. Klar, wirst du halt immer noch so ein paar Volunteers finden, die das umsonst machen. Aber wenn ich da jetzt zum Beispiel dann von Berliner GFL-Teams dann so Posting sehe, ja, wir brauchen noch Volunteers, hier hast du Action, wir brauchen hier noch einen Kameramann, wir brauchen hier noch jemanden an der Sideline, da steht aber kein Benefit dazu, dann denke ich mir, ey Leute, ehrlich jetzt, wer soll sich jetzt darauf melden?
Ja, frage ich mich auch ehrlich gesagt immer. Ja.
Ich gucke gerade auf die Uhr, wir haben fast 2 Stunden voll, wie geil ist das denn?
Ja, cool, jetzt können wir endlich in die Sonne.
Jetzt können wir in die Sonne. Meine Frau wird auch schon langsam ungeduldig. Wir wollten eigentlich auch früher angefangen haben.
Ja, doch, ich habe aber leider verschlafen. Das ist hundertprozentig meine Schuld. Ich hatte irgendwie, das ist ein Schichtdienst-Jetlag, und ich glaube, ich hab tatsächlich 13 Stunden geschlafen.
So mal gut.
Ja. Seit ich nicht mehr 9 bin.
Ne, die Potato Time, das ist unsere Kollabo, die immer mal öfter hier.
Potato Time ist sehr gut.
Ja, entweder hier bei den Coach Potatoes oder bei Harold dann läuft. Ne? Wir sprechen ja öfter miteinander. Und meine Frau hat schon ein ziemlich geiles Titelbild dafür fertig gemacht. Ich versuche dir das gerade mal zu schicken, dann kannst du mal ganz kurz gucken, wie geil das aussieht. Sollten wir irgendwann mal einen eigenen gemeinsamen Podcast machen, dann wäre das Titelbild. Guck dir das mal an. Habe ich dir per WhatsApp geschickt.
Ich bin schon drauf. Oh,
ist das geil?
Das ist cool. Wo hast du das Foto denn her?
Hat meine Frau irgendwo gefunden. Da hast du vor so einem Schild gestehen. Vote for Macmillan.
Ah, okay, das ist klar. Lange nicht mehr gesehen, das Bild. Okay, alles klar.
Ja, aber cool. Das war doch der Hammer, oder?
Ja, das ist richtig geil.
Also, vielen Dank. Wenn wir irgendwann mal einen eigenen Podcast machen sollten, für den Verband zum Beispiel. Ja. Also,
zumindest schon mal ein Bild.
Haben wir schon mal ein Bild, habe ich ja auch gleich gesagt. So, das war also Potato Time, meine lieben Leute. In irgendeiner Form werdet ihr uns bestimmt mal irgendwann wieder zwischendurch wiederhören. Das war unsere Extra-Sendung zum Testicle Day oder Y-Chromosom-Tag, wie immer ihr wollt.
Oder wie wir Patchworker sagen, der Du-bist-nicht-mein-Vater-Tag.
Kriegst du das zu hören, ja?
Stimmt.
Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr könnt den Podcast natürlich beim Streaming-Dienst-Dealer eures Vertrauens hören. Lasst uns bitte 5 Sterne da, lasst uns die Glocke da, abonniert das Ding, dann verpasst ihr nie wieder eine Show. Ihr könnt kommentieren bei Instagram und Facebook, die Coach Potatoes. Ich weiß, ihr seid immer ganz doll dabei, mir persönliche Mail zu schicken und ich freue mich ehrlich gesagt über jede einzelne. Aber viel wertvoller wäre es für uns, wenn ihr die als Kommentare da lasst, weil das ist für den Logarithmus besser oder Algorithmus, so rum. Wäre ein bisschen besser, damit kriegen wir ein bisschen mehr Spreaden hin. Und kleine Kampfansage bzw. Hausaufgabe an euch, liebe Leute da draußen. Verlinkt mal diese Sendung und schickt sie dem Herrn Kegelmann vom AfVD-Präsidium zu, damit wir vielleicht irgendwann mal die Chance haben, für den Verband mal einen Podcast zu machen. Harold und ich haben uns freiwillig gemeldet, wir würden den Scheiß machen, ne, für den Verband. Ja, und ansonsten...
Alles für den Dackel.
Genau. Hast du noch berühmte letzte Worte?
Berühmte letzte Worte habe ich nicht. Ich würde sagen, Leute, geht raus, genießt die Sonne, seid vorsichtig beim Trinken. Alkohol und Sonne verträgt sich nicht so gut und vor allen Dingen, wenn ihr das macht, fahrt nicht mehr Auto.
Und gebt eurer Frau zu Hause noch einen dicken Kuss. Das war's, liebe Leute. Wir hören uns dann, ich hoffe, naja, ich glaube nicht Sonntag, vielleicht eher Dienstag, weil Sonntag sind immer die Spiele. Ich bin in Erkner, von Erkner wieder nach Wedding zurück. Boah, das dauert lange. Ich glaube, dann habe ich auch keinen Bock mehr zu quatschen. Also geht mal lieber von Dienstag aus, aber ich bespreche das noch mit Carsten. Ihr kriegt dann noch einen Teaser, dann, wo wir das Datum dann nennen. Harold, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. War ein sehr geiles Gespräch. Ich habe immer das Gefühl, das könnten wir ewig so machen. Was hältst du noch von, wenn wir mal irgendwann eine Sendung machen, die so lange geht, bis einer von uns beiden keinen Bock mehr hat?
Oh, das können wir durchaus machen. Und das Ganze wird dann erhöht um den Faktor, wann unsere Frauen nicht mehr mitspielen. Weil ich glaube, die haben früher keinen Bock mehr als wir.
Richtig, das müssen wir frühzeitig ansagen, damit wir die Community hier voll kriegen, damit die dann uns auch gut Gesprächsstoff liefern kann.
Ja, das machen wir mal, aber da bin ich dabei.
Ja, dann müssen wir mal hinter den Kulissen quatschen, weil wir uns da mal einen ganzen Tag für Zeit nehmen. Okay, mein Lieber, ich wünsche dir noch einen schönen sonnigen Tag und wir sehen und hören uns.
Jo, ich dir auch. Grüß mir die Hauptstadt und bis bald.
Jo, bis dann. Ciao.
Ciao. Die Coach Potatoes.